Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 200, ist es 26?
226.
Juhu, richtig geraten und erinnert und so.
Darüber.
Heute mal wieder mit Felix.
Geht demonstrieren.
Und Felix.
Geht gefälligst demonstrieren.
Und Markus, auf zum Schilderbasteln und zur Demo.
Habt ihr Schilder gebastelt schon?
Na, morgen früh ist doch auch noch Zeit, oder?
Dass wir für Dinge fürs Studium oder für Schule im Allgemeinen machen, so kurz davor reicht auch, oder?
Ja, das ist ich habe schon alles okay. Geplant und durchdacht und so. Ich habe eine große Papierbahn hier. Das läuft.
Sehr schön.
Genau.
Es hat noch immer gereicht.
Wie viele Städte sind es mittlerweile, wo es Demos gibt?
Du fragst Dinge.
Ja, es waren ja kürzlich
alle Städte.
Es waren zwischenzeitlich mal 42. Das war großartig von der Zahl her, aber es ist natürlich noch viel großartiger, dass wenn man
128 ist jetzt.
Genau.
256.
Wenn man auf die Karte auf Safety Internet Info guckt, auf diese Demo-Karte, ist mittlerweile Deutschland so ein einziger Demo-Fleck und drumherum in Europa sind auch noch ganz viele Bubbles aufgepoppt. Das ist großartig.
Okay, das ist gut.
Ja. Ja, sogar.
Ich habe gesehen, die Piratenpartei hat Werbung gemacht mit Internet-Dingen. Das ist ja verrückt. Das macht so, als würden sie sich auf ihre Grundidee wieder zurückberufen. Vielleicht.
Kernkompetenzen.
Ja, das wäre, also ich meine, ja. Das wäre gut.
Ja, sehr begrüßenswert auf jeden Fall. Ja. Und okay. Mal gucken, ich bin echt gespannt, wenn nach morgen, wie es nächste Woche ausgeht. Und wie viel von dieser Stimmung, die durch diese Demos entstanden ist, sich auf die Europawahl auswirkt. Ist sicherlich auch nochmal abhängig davon, wie dann nächste Woche diese Abstimmung ausgeht im Parlament.
Ah, das stimmt, das ist ja auch noch irgendwann.
Ja, das ist das, weswegen wir in Stimmung machen.
Ha, witzig. Wann ist die nochmal? Ach so, diese Abstimmung. Nee, wann ist eine Europawahlstimmung?
Die Europawahlabstimmung ist am 26.05. Wenn ich irgendwie okay, so 26.07. Ich habe
den
Wochentag.
Da kriege ich aber noch einen Brief, oder?
Weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon einen Brief
wenn ich
bekommen.
Nicht da bin. Echt?
Ja, also 26. ist Europawahl. Steht sogar im Kalender.
Die wichtigen Sachen stehen im Kalender.
Wählen Sie
Sack
Europa.
Rausbringen und Europawahl.
Ja, genau.
Wo ist denn diese safetyinternet.info? Aber ich finde diese scheiß
/ Demos.
Keine Ahnung, / ich bin ja auf / Memes hängen geblieben.
Ich habe mir irgendwann gemerkt, dass man oben einfach / Demos dran schreiben muss. Dann.
Also sie hatten es, ja, okay.
Es gibt aber oben in dem Top-Level-Menü, ne? Da gibt es auch so einen Menüpunkt Demos.
Ja, den habe ich auch gefunden, aber ich habe erst gedacht, das ist irgendwie so, keine Ahnung, 64K-Demos sind oder so ein Shit. Internet, weil es halt dann so wenig Internet noch gibt, ja. Aber das war's nicht.
Aha.
Okay, also sogar auf Zypern wird demonstriert, das ist großartig.
Voll gut. Und in Zürich, obwohl das nicht mal in der Schweiz ist. Nicht mal in der Schweiz.
Nicht mehr in der Schweiz ist.
Nicht mal in der Schweiz, wusstet ihr, Zürich, nicht mal in der Schweiz. Nicht mal in Europa, also.
Ja. Was ist denn da los? Warum machen die nicht auch in Basel und in Bern was?
Weiß ich nicht. Ich nehme mal an, das Problem ist echt so ein bisschen so nicht.
Die alten Leute.
Nee, dass tatsächlich die Stimmung ist, das ist ja Europa, das geht uns nicht an, oder was?
Nee, ich glaube eher so, ja, da können wir eh nichts. Also, wir können die ja auch nicht wählen. Also, darum.
Aber ihr müsst euch dann dran halten.
Ja,
ihr könnt natürlich mit euch selber spielen. Ja,
genau. Wir müssen uns ja dann nicht dran halten, aber alle anderen müssen sich dran halten und dann.
Ja, aber wenn ihr mit anderen Leuten spielen wollt, dann müsst ihr euch auch wieder dran halten. Also das ist so, kann man sich schon immer einreden, dass man als Schweiz komplett unabhängig ist von Europa, aber es ist halt einfach nicht, ja.
Ist ein bisschen so, ja, dann schaut man so über die Grenzen, das ist so überall Europa rundherum, ist schon unpraktisch.
So. Ja, nee, ist nicht Europa. Wir sind total unabhängig.
Ja, genau. Das, ja, schon ein bisschen kurz gedacht, aber ich glaube, das ist es halt
immerhin
so ein bisschen.
Immerhin einmal Demo.
Ja, immerhin in Zürich.
Mhm.
Genau.
Das ist okay.
Genau. Alles andere ist ja auch weit weg.
Genau. Zum Beispiel Ravensburg.
Genau.
Oder Villingen, Schwenningen. Ja, die wichtigen Sachen einfach.
Genau.
Also ich finde es gut. Ey, das läuft auf jeden Fall. Wenigstens das Demo-Ding, können die Leute mal wieder demonstrieren. Man muss ja wegen so vielen Sachen jetzt immer demonstrieren gehen. Man kommt ja gar nicht mal aus diesem Demonstrierding raus. Ah. Jedes Wochenende was zu tun irgendwie.
Schmidtlauch merkt noch richtig an, die Schweiz setzt solche Richtlinien häufig halt trotzdem eh auch einfach mit um, weil Binnenmarkt und so. Das ist natürlich so. Also das heißt, früher oder später bekommen wir solche Dinge meistens auch. So direkt oder indirekt.
Ja. Zum Beispiel Proton-Mail, die sind ja jetzt quasi, wenn die mit irgendjemand anders außer in der Schweiz rummachen wollen, dann sind die ja auch von sowas betroffen.
Genau. Das halt.
Also alle Internetprobleme haben die quasi
das,
auch.
Das ist so.
Das ist halt das Ding mit diesem Internet. Das ist nicht nur in deinem Land.
So unpraktisch.
Halt, stimmt.
Naja, außer
Nordkorea. Halt,
ja, oder in China oder in Russland oder so.
Ja, aber da hast du ja auch andere Leute Internets. Aber Nordkorea hast du wirklich nur dein eigenes Netz.
Ja.
Und die Russen wollen das auch bald machen, oder? Die wollen doch
ja,
auch.
Ja, die arbeiten alle voll drauf hin, weil es halt eh
kann immer gebrauchen, ja.
Ja, stimmt. Kannst halt so Leute, die Dinge sagen, die du nicht hören willst, kannst du dann einfach ausknipsen sagen, und sagen,
Das wurde schon mal gepostet.
Finde doof.
Ja.
Geh weg.
Nee, wenn wir schon die Upload-Filter haben, dann kann man die natürlich auch für andere Bonus-Sachen benutzen. Zum Beispiel, keine Ahnung, an die Kinder denken, ist sehr wichtig immer, ja.
Mhm.
Oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Pornografie, das will ja auch niemand haben eigentlich. Und dann kann man quasi alle Arten von Extremismus damit bekämpfen und dann kann man alles andere bekämpfen damit auch. Zum Beispiel Leute, die sagen, dass die aktuelle, dass Upload-Filter blöd sind. Die kann man damit auch dann gut wegfiltern.
Ich glaube, irgendwo ist das brüchig, was du da gerade aufmalst. Das
was?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl.
Nein.
Doch.
Na gut.
Ja, so viel zum Thema Demos. Achso, wo wir gerade sowieso die Piratenpartei erwähnt haben, die haben auch einen lustigen Demonstrieren, aber richtig Artikel veröffentlicht. Den verlinke ich vielleicht auch nochmal gerade.
Wie demonstriert man denn richtig?
Ja, eben, das steht da drin. Also Aha. Da.
Okay. Gibt es da so einen Guide?
Ja. So Dinge wie, Demo, du musst überhaupt hingehen, Guide, sonst bringt's nichts.
Ja. Das reicht nicht, wenn du den Artikel likest auf Facebook.
Nee. Ich glaube nicht.
Ja, sie sagen auch nochmal, dass wenn man irgendwo anfängt, zu eine Versammlung unter freiem Himmel zu machen, dann sollte man auf öffentlichem Grund, dass der Polizei oder dem Ordnungsamt 48 Stunden vorher anmelden. Ab 3 Personen gilt das schon? Das ist ja schon ein bisschen absurd.
Wups.
Ja, genau. Wenn das nächste Mal mit deinen Buddies unterwegs bist, denk dran, nicht zu laut die Meinung äußern, sonst ist es eine Demonstration.
Dann bist du
so. Aber wir pöbeln hier nur, es ist keine Meinungsäußerung.
Ja, echt. Genau, und dann geht es halt auch da um kreative Demoschilder.
Die sind sehr wichtig, oder was?
Ja, klar, weil du willst ja mit einer Demo gehört und wahrgenommen werden. Und wenn jemand Fotos von dir macht, soll ja auch direkt transportiert werden, was für eine Message du hast und nicht derjenige, der das Foto dann veröffentlicht, da irgendwas hinschreiben können, was gar nicht stimmt. Also
zum Beispiel wie die AfD das gemacht hat?
Auf oder? Das Schild schön drauf das draufschreiben, was dir wichtig ist.
Okay. Ja. Kannst nur hoffen, dass er kein Photoshop bedienen kann.
Und die verlinken auf die kreaktivisten.org.
Was für ein
Die Plattform für euren kreativen Aktivismus. Demoschilder, tragbare Einmal- und Mehrwegschilder. Spannend, spannend.
Das ist ja lustig.
Cool. Also wenn wir morgen früh noch Schilder basteln, dann ist das wahrscheinlich eine Anleitung, die man kennen sollte.
Wie wäre es mit Greenscreen Schildern?
Das stimmt, dann wenn du einen Greenscreen hochreiten, dann kannst du deine Meinung dann transportieren.
Genau, lassen. Das wäre eigentlich voll gut, wenn du einfach so eine kleine Gruppe und dann können die alle einfach so einen Greenscreen hochhalten und dann kann man nachträglich halt einfach rein photoshoppen, was immer mal gerade so.
Ich denke, jede politische Gruppierung und jedes Medienhaus wird dir so dankbar sein.
Ja, das stimmt. Aber es wäre auf jeden Fall sehr witzig. Kannst halt nur einmal machen, dass dann das verbraucht.
Ja.
Ja, oder es setzt sich dann durch und das machen dann alle. Wir demonstrieren hier jetzt mal, wofür. Das ist, wird entschieden, wenn das Bildmaterial verwendet wird.
Das wird dann später entschieden. Wir sind auf jeden Fall hier. Und es ist laut.
Ja. Unbelievable. Gut. Ich denke, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Um dieses Demo-Thema kommen wir ja gerade nicht drum herum. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, wer denn heute diese Woche so gestorben ist.
Achso, wir haben es noch nicht so weit geschafft, oder?
Ja.
Das ist ja doof jetzt.
So, hier. Na, Google Plus. Google Plus ist jetzt wirklich, wirklich vielleicht bald tot.
Ich habe sicher.
Wenn ihr noch ein Google Plus-Konto gehabt habt, dann habt ihr bestimmt auch die Mail bekommen, so, ja, jetzt, letzte Gelegenheit, deine Daten zu kopieren bis irgendwie Ende Monat, glaube ich, oder so. Oder bis Ende nächsten Monat, irgend so. Und es ist jetzt endgültig wirklich, wirklich effektiv, vielleicht bald dann mal weg.
Mhm. Also bei mir funktioniert es noch.
Du hast recht, speichere deine Google Plus-Inhalte vor dem 31. März 2019.
Das ist genau, bald. Ende Monat war es.
Zum Glück gibt es ja schon das Archivierungsteam, was alle Inhalte versucht zu archivieren, bevor die weg sind. Zum Beispiel archive.org mit dem, wie heißt das Team?
Google Plus Archiver?
Google Plus.
Weiß ich nicht.
Nee, das gibt also, ja quasi ein
Team. Waren die kreativ beim Naming, oder?
Die haben vorhin guten Namen.
Sonst heißt das bestimmt einfach so Google Plus Archive Team. Archive.net,
Google. Ich glaube, sie heißen einfach die Archive Team. Ja, archiveteam.org. Ja. Ja, so war das. Sehr kreativ. Und archive.org natürlich, also die beiden Gruppen.
Genau, aber man kann es auch selber seine eigenen Dinge runterladen, wenn man das haben will. Wenn man da Dinge drauf gehabt hat. Sollte man vielleicht bis Ende Monat.
Apropos Sachen verloren, war da nicht irgendwie welches MySpace oder so?
Aha.
Die alle ihre Musik verloren haben, weil sie ihren Server verkackt haben, umzuziehen.
Das
ist schon ein bisschen witzig,
ja. Ja, das war schon gut. Irgendwie, und es waren halt echt viele Jahre, glaube ich.
Das waren irgendwie 10 Jahre oder so.
Ja,
das war
irgendwie schon
erstaunlich
so.
Viel.
Ich habe zwar nicht ganz gesehen, ob sie wirklich alles aus diesem Zeitframe verloren haben oder nur so
Musik
Dinge
und Bilder,
in diesem Zeitframe, aber.
Ich glaube. Das kann ich auch nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall Musik, alle Musik, das MySpace war ja dieses, lade deine eigene Musik hoch und dann weiß ich auch nicht, was man damit macht, ja. Das haben wir hochgeladen. jetzt aber weg. Also da muss man sich gar nicht um die Löschung kümmern.
Alles
passt. Das wurde quasi.
Und lade deine eigene Musik hoch, geht auch immer noch auf Soundcloud, oder?
Das kannst du bestimmt auch machen. Die können aber auch deine Daten verlieren. Aber vielleicht haben die bloß, wollte MySpace einfach nur GDPR-compliant werden. So. Übrigens, alle meine Daten sind weg.
Und weg.
And it's gone.
Genau. Das heißt, wenn ihr so Dinge so kreativ macht, auch so YouTube-Videos und so oder sonst irgendwas, seid euch halt vielleicht bewusst, diese Plattformen können vom einen Tag auf den anderen entweder einfach weg sein, sie können eure Daten verlieren. Vielleicht, wenn ihr nur so ein bisschen an Dingen hängt, habt ihr noch so Backups von. Aber ich meine, es ist halt irgendwie kein Backup, das einfach auf Soundcloud hochzuschieben und sagen, ja, ist ja auf Soundcloud.
Nicht?
Ich glaube nicht.
Außer du hast es nochmal, dann ist ein Backup.
Ja, aber dann hast du es nochmal. Das ist halt so der springende Punkt.
Na gut.
Dann auch gestorben diese Woche. Nginx. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Apache.
Warum ist das gestorben?
Ist gestorben, gekauft von F5.
Ach, dieses Ding. Oh.
Aber sagen die nicht wie sonst auch alle immer, es bleibt alles so, wie es ist?
Ja, natürlich. Natürlich. Sagen sie alle immer. Und ich weiß ja nicht, F5 ist diese Bude, die
Load Balancer macht.
Genau, die baut so Load Balancer ziemlich schlecht eigentlich. So,
ja.
Was man so hört. Also ich habe irgendwie wenig. Ich kenne irgendwie niemanden, der jemals positiv von den Dingern gesprochen hat.
Das stimmt.
Wobei das ist,
ein bisschen problematisch. Ja,
hier natürlich auch nur Erfahrungen zweiter Hand weitergebe.
Das reicht uns vollkommen. Viel mehr Informationen
brauchen
wir überhaupt gar nicht.
Aber dann ist auch klar, dass sie sich Nginx kaufen.
Genau, für was sie, genau, für was sie halt, also für was F5 halt so ein bisschen bekannt ist, dass sie irgendwie so, ja, so TLS halt irgendwie so falsch implementiert haben auf ihren Boxen oder zumindest komisch oder halt so, dass dann Dinge irgendwie nicht gehen und dann kommst du plötzlich mit IPv6 und dann geht's einfach nicht und so. Und dabei bauen die halt eigentlich einfach nur so Boxen, die halt irgendwie ein bisschen effizient Connections terminieren und das dann irgendwie beispielsweise TLS für dich machen und du deine App-Server dahinter dann einfach ohne TLS bauen kannst. Und ja. Nginx kann das halt irgendwie alles auch und die machen das irgendwie auch ziemlich gut. Und jetzt hat sich F5 wohl gedacht, bevor sie out of business gehen, kaufen sie sich jetzt Nginx. Und sagen natürlich, ja, es wird alles gleich bleiben und so, aber ja.
We've all heard that before.
Genau.
Das stimmt.
Mit Zeit wird sich zeigen, was das bedeutet. Und ich habe keine Ahnung, was F5 da so für ein Track Record hat.
Haben die schon mal was gekauft?
Mit Dinge, das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Bestimmt. Die sind doch auch schon so ein bisschen länger dabei.
Weiß gar nicht.
Aber
F5 Acquisitions. Kann man ja nicht vorstellen, dass sie was schon mal gekauft haben.
Naja. Acquisitions.
UROM. Hört uns zu, wie wir die Wikipedia vorlesen.
Genau. Traffic Systems.
Also die haben echt nicht viel gekauft.
Ja, halt alles so klein. Alles klein, so Kleinkram für 50 Millionen, 100 Millionen, so.
Ja, keine Ahnung.
210 Millionen. Halt so Kleinkram, was man halt so aus der Portokasse sich mal.
Das stimmt. Aber jetzt haben sie zugeschlagen für ein halbes Instagram dann Nginx gekauft.
Ja. Mal schauen. Wobei Nginx sowieso eh immer schon so ein bisschen das Businessmodell ja gehabt hat von. Es gibt hier irgendwie so Premium-Dinge,
die du nur bekommst und
dafür zahlst, was irgendwie auch immer schon so ein bisschen uncool war. Aber performt halt gut, ist verhältnismäßig einfach und schlank zu konfigurieren. Darum, ja.
Aber jetzt halt.
Ja. Ich werde meine Dinge jetzt nicht direkt umstellen, aber wenn es dann bergab geht, hoffe ich, dass irgendjemand irgendwie Nginx forkt oder so.
Zum Beispiel Amazon oder so, ich meine, die können das ja auch.
Genau, oder dass die OpenBSD die Leute mit ihrem, ich glaube, heißt einfach HTTPD oder so, irgendwie, dass das ein bisschen geforst wird und portiert auf andere Systeme und wir einfach das nehmen.
Ja. Klingt einfach nach einem guten Plan, ja. Mehr Alternativen.
Genau. Und es gibt ja, also ich meine, Apache ist halt, der ist auch nicht schlechter geworden über die Jahre.
Nein, aber weswegen die Leute ja Nginx so mögen, ist, dass es so viel einfacher zu konfigurieren ist. Und
sauberer zu konfigurieren irgendwie. Ja. Und ja. Ich meine, niemand mag XML, ja, also jetzt.
Ja.
Gut. Ist halt einfach die fucking Wahrheit, ja.
Tja. Dann, was ist sonst noch so tot? AirPods.
Ja, anscheinend.
AirPods.
Ja. Oh no.
Und zwar, überraschenderweise, wenn man Sachen mit Akkus benutzt, dann gehen die Akkus irgendwann mal kaputt. Und das passiert wohl bei diesen AirPods jetzt aus der ersten Generation wohl schon jetzt. Weil die Akkus sind ja relativ klein und die werden ja relativ oft geladen. Und shit, geht kaputt. Aber es sind wohl alle cool damit, weil wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, wo es ihnen passt.
Und es gibt keine Anleitung auf ifixit.com, wo man
Doch, gibt es. Aber die sind halt geklebt. Also ich meine, das kann man schon alles machen, wenn du, weiß nicht, wenn du schon sehr viel Erfahrung damit hast. Und dann ist aber trotzdem scheiße. Weil die ja wirklich Also wenn du die Dinge anguckst, sehen ja aus wie einfach nur Kopfhörer. Und da ist aber nicht nur ein Kopfhörer drin, sondern da ist ein Akku drin, da ist dieses ganze Bluetooth-Quatsch drin und Ladeelektronik und alles und noch ein Lautsprecher. Und das ist halt schon echt schwierig, dann das auch wirklich zu fixen.
Ja.
Sind ja extra dafür gemacht, so besonders klein zu sein.
Es gibt da eine voll gute Lösung für. Es nennt sich Kabel. Gibt schon voll lange.
Willst du mich triggern oder was?
Kopfhörer dran machen.
Ey.
Ich weiß ja nicht. Ich mein ja nur so.
Das könnte man machen. Aber man könnte sich auch einfach alle zwei Jahre ein paar neue scheiß Kopfhörer kaufen. So wie man es so eh machen muss, weil die ganze scheiß Kabel kaputt gehen.
Oder man ständig seine Kopfhörer verliert. Ja.
Ja.
Das stimmt. Also, aber ich glaube, so einen von diesen zwei Kopfhörern verliert man einfacher mit diesen Apple-Dingern, oder? Also ich weiß ja nicht, hast du, Markus, solche Dinge?
Nein.
Du bist doch hier.
Nein.
Apple-Man.
Nein, also nein, bin ich nicht, auch wenn ich erstaunlich viel von dem Zeug habe. Ich bin aber zum einen immer noch kein Fanboy und zum anderen habe ich diese Dinger nicht, weil es mir zu viel Geld ist und ich genau weiß, ich würde die Dinger verlieren. Und ja, ich habe für, wenn ich drahtlos haben will, und meistens ist mir das auch wichtig, eigentlich, wenn ich arbeite. Und dann habe ich hier die Bose drahtlosen Kopfhörer. Die sind ganz gut. Und sonst bin ich auch ganz froh um die Kabel gebunden, wenn ich so unterwegs bin. Also das ist dann auch okay. Genau. Ja, und 170 Tacken oder so für Kopfhörer. Gut.
Ja, also das ist mir ehrlich gesagt auch zu viel.
Für solche Kopfhörer, für In-Ear-Kopfhörer. Bei dem Bose habe ich das Geld ja tatsächlich ausgegeben, weil da das Noise-Canceling mit drin ist. Da habe ich das dann eingesehen, weil ich dann einfach überall mir meine Ruhe auf Knopfdruck einschalten kann. Aber bei den AirPods, nee.
Nee. Ja, also ich sehe das ähnlich, ja. Also auch das quasi, das sind ja nicht nur diese Kopfhörer, aber die werden halt immer nur gezeigt. Da ist ja auch noch diese beknackte Hülle dabei, die dann auch noch irgendwie mit dir rumschleppen.
Ja, wobei, aber die Hülle hat ja immerhin den Nutzen, dass die Hülle dein Akkublock ist. Da, also wenn du die Dinge da reinsteckst, laden sie ja irgendwie, oder?
Wie lang halten die denn?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe also nur gehört, man kann die zwei- oder dreimal mit dem Case aufladen.
Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so richtig geil.
So bis zu 5 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung steht hier. Und nur 15 Minuten aufladen für bis zu 3 Stunden Wiedergabe.
Also ich finde, wie gesagt, ich finde es ein bisschen, ich finde die auch nicht ein bisschen unnütz irgendwie.
Ich bin großer Fan von Kabel für Tastaturen, ich find
Kabel auch
Mäuse,
cool.
Kopfhörer, Internet.
So. Internet.
Na, Internet muss ich tatsächlich sagen, also so am Arbeitsplatz auf jeden Fall, aber ich würde jetzt nicht unbedingt mit Kabel am Handy rumlaufen wollen.
Ja, gut, da sehe ich das irgendwie noch so ein, dass das unpraktisch ist, so für Handy und iPad und auch Laptop mal geht irgendwie klar, aber wenn du eh so einen fixen Arbeitsplatz hast, der eh immer da ist, dann sehe ich irgendwie nicht ein, warum das dann nur WLAN sein soll. Dann hast du halt irgendwie so eine Docking Station.
Ja.
Oder so.
Ja.
Ach ja. Bisschen. Na gut, dann sind die auf jeden Fall. Also Akkus gehen kaputt, darum ging es eigentlich nur. Und bei je kleiner Akku ist, desto schneller geht er halt auch kaputt, weil ja weniger Akku drin ist.
Akkus gehen kaputt? Das glaube ich nicht. Hast du da irgendwie ein Paper oder so?
Ich fand den Vergleich kürzlich ganz nett, oder den habe ich mir gemerkt, weil ich den sehr gut finde, um Leuten das zu erklären. Akkus sind wie Autoreifen. Sie sind kaputt, sie gehen schneller kaputt, wenn du sie viel benutzt. Sie gehen aber auch kaputt, wenn du sie nicht benutzt, weil sie einfach altern.
Oh, ist schön. Aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Gar nicht.
Was?
Akkus können gar nicht kaputt gehen, das ist alles Fake News.
Das ist nur Fake News, um uns dazu zu bewegen, neues Zeug zu kaufen, ja?
Richtig, du hast es erkannt und die Realität sagt, muss man gar nicht hingucken. Zack, so sieht es nämlich aus. Was die Realität sagt, ist scheißegal.
Einfach ignorieren, so.
So, was haben wir noch? Das war's.
Ja, nach den Toten kommen jetzt die Untoten.
Ach, so schön. Ich habe in irgendeiner Sendung hundertprozentig schon mal gesagt, dass der Doge gestorben ist. Und ich war sehr traurig darüber. Und dann stellt sich heraus, ist er gar nicht. Oh, so schön einfach. Es gibt, er ist zwar alt, aber er ist immer noch da. Und das ist sehr schön. Es gibt ein neues Foto vom Doge. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das waren Fake News, die da verbreitet wurden über den Doge, dass er gestorben ist. Also der von Dogecoin, der Doge.
Ja, ja, ja. Der Hund? Was ist denn für ein, was,
der Hund.
Was für eine Hunderasse?
Shiba Inu. Shiba.
Ah, ja, voll. Das macht irgendwie Sinn.
Shiba der Doge. Ja, genau. Also das war quasi einmal positive News, nicht immer nur traurige Sachen, dass irgendwas tot ist, sondern auch mal positive Dinge.
Das ist aber echt auch ein gutes Meme.
Ja, das bin ich.
Das ist schon ein gutes Template, also kann man nichts sagen.
Für alle.
Sachen. Für alles.
Zum Beispiel für Bitcoins. Oder Dogecoins in dem Fall. Ja, so, was haben wir noch? Ah, McAfee.
Den nächsten
ja,
Untoten.
Genau.
Ja,
von,
ja, McAfee ist ja nicht untot.
Von Cryptocurrencies zu Cryptocurrencies oder so.
Ja, schön übergegangen. Zu echten Coins erstmal auch. Jetzt kommt, stellt sich heraus, oder stellt sich nicht heraus, sondern McAfee wird verklagt von irgendwelchen bösen Leuten. Und zwar verklagen die ihn um $25 Millionen. Und zwar nur, weil er seinen Nachbarn
nur, weil
tortured ist auf Deutsch
foltern,
gefoltert und ermordet haben soll. Und deswegen soll er jetzt Geld bezahlen oder was? Und McAfee sagt natürlich, ah, fat chance, ich habe gar kein Geld. Ich habe nur meine Leute aus dem Video. Ja, also es ist schön, dass mit McAfee weitergeht. Das ist auch wichtig für seine Lebensgeschichte, die dann hoffentlich bald verfilmt wird. Das wird ein wunderbares Kapitel. Das wird ein wunderbares Kapitel von McAfee. Ich frage mich auch, wie das dann funktioniert, wenn er endlich President of the United States geworden ist. Vielleicht kann er sich einfach seine Schulden erlassen. Seine
25 Millionen. Das Interessante ist ja die Absurdität, also ich habe das nur aus dem Artikel jetzt, ich habe das nicht weiter recherchiert, aber er wird da ja zu Schadensersatz von einem Gericht verurteilt, was für den Ort, an dem die Straftat passiert sein soll, gar nicht zuständig ist.
Hm?
Also das ist ja anscheinend sein Nachbar, das ist ja diese Sache da in Mittelamerika, Belize wäre das dann, ja?
Belize,
und
genau,
also ja. Formerly British Honduras. Und das, dort ist er ja nie verurteilt worden. Das sind ja jetzt amerikanische Gerichte, die sich da einklinken. Und er selber, also McAfee sagt ja halt, das ist ein Prozess, der auf Basis von Medieninformationen geführt wird und kein richtiger Strafprozess. Insofern ist das schon eigentlich eine Riesenshow.
Klar, aber das ist, es gibt keine schlechten News, oder? Außer, dass er vielleicht irgendwelche Leute gefoltert und ermordet haben soll. Das ist aber, naja. Das macht ihn nur einen besseren Präsidenten. Also, ich meine, das kann ja noch besser werden als der aktuelle. So, genug Politik.
Genug, wirklich? Na gut, dann gehen wir mal zu den News. Es wird zumindest weniger politisch, sagen wir mal so.
Das ist schön.
Reden wir mal wieder über Messenger, in diesem Fall WhatsApp, wenn das jemand kennt. Und hier einer der WhatsApp-Founder, der seinerzeit für viel, viel Geld WhatsApp mit an Facebook verkauft hat, rät den Leuten dazu, WhatsApp und Facebook zu löschen.
Aber warum sagst du das?
Warum sage ich was?
Nee, warum der das sagt.
Er sagt das, weil Facebook einfach bewiesen hat, dass es nicht vertrauenswürdig ist, mit den Daten seiner Nutzer umzugehen und man deswegen zusehen sollte, dass man da Distanz zu diesem Konzern
wegkommt.
Hält. Ja, dass man davon wegkommt.
Am besten noch eine GDPR-Auskunft und Löschung beantragen.
Ja. Getan hatte das Ganze bei einem Vortrag an der Stanford University. Und wo er eben davon erzählt hat, warum er WhatsApp an Facebook verkauft hat und hat in diesem Vortrag dann auch eben die Studenten dazu angehalten, ihre Facebook-Accounts zu löschen.
In dem Vortrag?
Ja.
Ja, wie viele Leute haben es gemacht? Gibt es da so einen Counter?
Direkt. Nein, wird nicht erwähnt.
Also, er hat ja bestimmt recht. Also, gehe ich jetzt mal davon aus.
Sonst würde er es ja nicht sagen.
Nee, aber was halt schon auch ein bisschen cool ist, er ist halt auch der CEO von der Signal Foundation. Das heißt, er hat natürlich auch
berechtigt ein klares Interesse,
dass Leute irgendwie einen anderen Messenger als WhatsApp benutzen. Was natürlich seine Aussage so ein bisschen
auch als Marketing verstehen lässt, ja.
Ja, er hat halt nicht Unrecht. Ist so ein bisschen das Problem, aber es ist halt schon auch so ein bisschen seltsam zu sagen, so, ja, aber die Konkurrenz ist voll böse. Mhm. Das ist so, ja, das sagen halt alle. Aber ja, also.
Ich glaube, Facebook sagt es nicht, dass die Konkurrenz voll böse ist, oder? Die sagen einfach, wir sind Facebook. Ja, das ist aber, ja. Genau. Kann man sich den Vortrag anhören, irgendwo nachhören?
War nicht verlinkt in dem Artikel.
Ach, so scheiße.
Tja. Lame.
Bestimmt irgendjemand auf Facebook gepostet. Irgendwer
muss doch sein Handy mitlaufen lassen haben und ein Bootleg haben.
Ja. Facebook Livestream. Gibt's das? Bestimmt.
So. Ach so, ja, Facebook hat Passwörter in Klartext gelockt. Ich wollte es nicht mit aufnehmen, es war irgendwie so, okay.
War wenig überraschend, ne? Aber es ist mal
ja,
wieder.
Ja, nee, nicht wirklich. Nee, ach ja, also, das war schon. Also,
schon
es
dumm,
war irgendwie schon dumm, ja. Und ich, also, sowas traue ich halt auf Facebook zu, dass ich meine, kann man halt schon mal machen. Und am Ende. Was passiert dann? Müssen sie irgendwie nochmal 50 Millionen Strafe zahlen oder so? Aber das ist ja wirklich, bezahlen die auch aus ihrer scheiß Portokasse. Das ist halt das Ding, ja. Das hat ja überhaupt gar keinen Impact, ja. Es passiert die ganze Zeit irgendwelche Quatsch mit Facebook und eigentlich müsste man denken, okay, jetzt sollten alle Leute ihre Facebook-Accounts schon gelöscht haben, nachdem sie irgendwas davon mitbekommen haben. Aber wohl nicht oder so. Und das ist ja auch schon irgendwie scheiße.
Ja, dieser Handlungsreflex ist einfach nicht da. Also ja, ist doof, aber hey, cool, was in meiner Timeline steht. Oh.
Ja, was meine Oma geschrieben hat oder so. Ja, das ist halt das, keine Ahnung, ich halte das für problematisch, aber ich weiß auch nicht, wie man dieses Thema angeht. Und vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht wird es ja sogar von Facebook aktiv unterdrückt, dass die Leute auf Facebook gar nicht solche Facebook-Nachrichten bekommen. Aber das ist jetzt nur eine Theorie. Eine Verschwörungstheorie von meiner Seite. Vielleicht kann man die ja mal publishen. Ich fände es gut. Ich würde sie auch weiter retwittern auf meinen Facebooks oder so. Was haben wir sonst noch?
Ah,
Power Grids.
Ja, voll gut. Power Grids in Japan. Okay. Die haben worüber ich überhaupt da drauf gestoßen bin, war so ein Twitter-Thread-Dingsy, wo jemand das halt irgendwie mal beschrieben hat und gesagt hat, das ist irgendwie so das beste Real-World-Example für, ja, das kostet jetzt zu viel, wir refactoren das später mal. Und in Japan hat das dazu geführt, dass sie halt im Prinzip zwei verschiedene Power-Grids haben, die auf verschiedenen Frequenzen laufen.
Also 50 und 60 Hertz oder was?
Genau, weil
shit.
die einen halt irgendwie gestartet haben und irgendwie so einen 50 Hertz Generator aus Deutschland gekauft haben und die anderen haben ihren Generator dann halt irgendwie aus der USA importiert und der lief dann halt auf 60 Hertz und dann hat man das irgendwie, dann lief das halt so eine Zeit und dann irgendwann war Japan ja halt auch in dieser Stage, wo man das halt irgendwie gemerkt hat, jetzt macht halt irgendwie nicht so Sinn, dass das jeder selber macht. Und dann hat man das halt auch irgendwie zusammengenommen und so. Und dann hat man aber gesagt, ja, jetzt das irgendwie umzustellen, voll doof. Und als dann letztens irgendwie so ein Erdbeben, ich glaube es war ein Erdbeben, passiert ist und das eine Grid dann halt überlastet war, konnten sie das halt irgendwie nicht mit dem anderen ausgleichen, weil war halt
anderes.
Ja, ist halt ein Problem. Kannst du nicht einfach so.
Kannst du nicht irgendwie so einen Step-Down dazwischen machen oder so?
Ja, keine Ahnung. Das geht halt irgendwie nicht. Und die Consumer Electronic, die ist halt irgendwie alles so ein bisschen adapted, dass halt sowohl mit 50 als auch mit 60 Hertz klarkommt. Und das ist halt so eine mäßige Lösung.
Hm. Ja.
Und halt wirklich, ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel für so, ja, wir können das ja später mal noch refactoren.
Und da hat Zahnlin niemals refactored.
Genau,
und
weil
Technic Adapt.
Genau, später ist halt nie und das nächste Mal, wenn irgendwas ein bisschen ist, fällt es dir halt irgendwie auf die Füße.
Zum Beispiel Tsunami. Fällt deren auf die Füße.
Genau.
Was ja schon echt unpraktisch ist. Ja.
Das ist schon unpraktisch. Dann kommen wir vielleicht zu ein bisschen praktischeren Dingen. Ihr habt ja bestimmt auch alle diese PC Engine APU Boards für Firewalls, hoffentlich.
Zu Hause.
Klar, mittlerweile, Hause. Nachdem schon öfter darüber gesprochen wurde.
Genau, weil das sind das
beste ich, Sache einfach.
Ja, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für irgendwie so ein kleines Board, was nicht viel Strom braucht und irgendwie 4 ordentliche Intel-Nics drauf hat und so, und da kann man dann sein Linux fahren oder sein OpenBSD oder sein was auch immer.
Mhm.
Sein freies Router-Betriebssystem, so wie sich das gehört. Und die Leute, die da die Firmware und das BIOS-Zeug dafür bauen, dieses 3M-DIP, und die haben so einen schönen Blogpost geschrieben, wie man irgendwie so noch ein bisschen mehr Performance aus diesen AMD-CPUs, die da drauf sind, rausholen kann, weil die AMD-CPUs haben sowas wie dieses, bei Intel heißt das irgendwie Intel Performance Boost, was halt die Single-Core-Performance, also die Clock-Speed, vom Single Core halt für kurze Zeit so ein bisschen über das Normale heben kann für Dinge, die du halt so burstmäßig machen musst. Und bei AMD heißt das halt irgendwie Core Performance Boost. Und sie haben da so ein bisschen Dinge beschrieben und wie viel schneller das wird. Und es ist ein schöner Blogpost. Auf jeden Fall hat es mich dann dazu bewogen, mal zu schauen und mal meine Firmware zu updaten. Und es ist halt super easy, man muss es einfach machen. Es ist wirklich so, auf OpenSense, was ja ein FreeBSD beziehungsweise ein HardenBSD drunter ist, ist halt so, du loggst dich irgendwie auf der Shell ein, du schaust, was du für ein Board hast, du lädst dir dieses ROM-File runter von der offiziellen Seite, du machst da irgendwie Flash-ROM und du bist eigentlich fertig.
Ah, das ist gut. Aber das heißt, das kann auch jeder machen.
Ja.
Was irgendwie auch blöd ist, oder? Oder werden die irgendwie validiert oder so ein Shit?
Die werden schon, also, wie meinst du?
Ja, keine Ahnung, da irgendwelche Keys gecheckt oder Checksum oder keine Ahnung, gegen irgendwelche Zertifikate überprüft, weil ansonsten könnte ich einfach FlashROM auf diesem Router machen und den ficken.
Ja, das kannst du, aber dazu müsstest du dich ja einloggen können. Also, dazu brauchst du ja physikalischen Zugriff oder du musst dich halt irgendwie über SSH irgendwie einloggen können und dann kannst du halt auch sonst einfach Malware installieren, also.
Aber das, also ROM-Malware ist ja quasi noch vor allem anderen Shit.
Ja, das ist so, ja. Aber, also, darum hast du ja irgendwie so ein HardenBSD drauf installiert, was irgendwie
ja
all die tollen Sicherheitsfeatures hat und du hast das hoffentlich gut konfiguriert.
Passen dazu auch Sachen quasi von der Hardware runterrippen. Extracting BitLocker.
Entschuldigung, was?
Kannst du das nochmal? Ich hab's nicht richtig verstanden.
Keys, nicht Bit. Anders. BitLocker Keys. Das
genau.
Ist anders.
From genau.
The TPM.
Genau. Wenn du an der Hardware dran bist, dann kannst du halt im Prinzip meistens machen, was du willst. Und da hat jemand gezeigt, dass man mit so einem ungefähr 40 Dollar, wie heißt das? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Logic Analyzer.
Genau, Logic Analyzer, halt sich so ein Laptop oder so aufschrauben kann, dann ein paar Kabel ranlöten kann, dem Ding beim Booten zuschauen und dann kann man halt einfach den Key direkt auslesen.
Der BitLocker-Key dann.
Ja, der BitLocker-Key.
Also das wird
für deine Platte.
Aber warum würden der nicht, also warum wird denn das nicht verwendet, das TPM? Also normalerweise hat ja das TPM die Aufgabe, dein kryptografisches Material zu schützen.
Ja, schon.
Aber und quasi nur Funktionen auf diesem Schlüssel auszuführen. Und da fliegt er jetzt einfach zum Mainboard oder was? Das ist ein Quatsch.
Ja, das TPM muss ja den Schlüssel rausrücken, sonst kannst du das Ding nicht encrypten.
Nee, es kann nur kryptografische Operationen mit diesem Schlüssel zulassen, oder?
Ja, aber das würde ja dann heißen, dass du die ganzen Daten durch das TPM durchschleusen müsstest.
Ja.
Und das geht, also, das, ich glaube, das wird, also.
Okay, na gut.
Könntest du vielleicht so machen und dann.
Na, aber nee, du musst es nicht so machen, sondern du kannst quasi du kannst quasi nur einen überschlüsselten Schlüssel verwenden, oder? Also quasi du hast einen eigenen Schlüssel, der ist aber verschlüsselt mit dem vom TPM und dann lässt du den quasi von dem TPM, aber na gut, vielleicht, nee, aber dann fliegt's ja woanders rum. Ich weiß es nicht so genau, aber ich find's ein bisschen komisch, dass da der Key da quasi direkt aus diesem TPM rausfliegt. Aber vielleicht sehe ich das gerade nur falsch. Vielleicht hat da irgendjemand das.
Das über diesen. Ja, also schlussendlich muss das Ding halt irgendwie ja. Ja, also die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, dass du irgendwie nicht irgendwas leaken würdest gegen außen, wäre ja, wenn wirklich irgendwie alles durch dein TPM durchgehen würde. Und das wird halt von performance-mäßig halt so ein bisschen, wenn du irgendwie mit neuen SSDs irgendwie sehr viele Daten.
Würde es nicht reichen, wenn du nur einen überschlüsselten Schlüssel hättest quasi und den entschlüsselst du dann, wenn das hochfährt mit dem TPM und dann hast du quasi nur die kryptografischen Operationen oder fliegt da dann auch der Schlüssel irgendwo raus? Ich weiß nicht so genau. Vielleicht habe ich auch gerade einen Denkfehler. Also vielleicht kann das mal jemand. Vielleicht hätte ich auch den Artikel lesen sollen.
Also es geht irgendwie über diesen LPC-Bus. Mhm. Und du musst ja mit deinem TPM sprechen und.
Ja, das stimmt schon, klar.
Ja, irgendwie reicht das, wenn du da dann halt drauf bist und dem zuschaust.
Ja.
Kannst du da halt genug Informationen rauskrepeln, dass du die Festplatte nachher entschlüsseln kannst. Okay. Und er beschreibt da eigentlich ziemlich genau alle Steps, die du machen musst.
Mit Hardware.
Genau, mit was
den du richtigen Pins anfassen und so.
Genau.
Okay, finde ich gar nicht so schlecht.
Und die Lösung dagegen ist halt irgendwie auf dem TPM-Pins zu enablen. Ich glaube, das Problem ist halt echt, dass das Ding halt einfach anfängt, mit der Hardware zu sprechen, wenn du bootest. Und ja, dann kannst du dem halt zuhören und dann. Es kann ja sonst auch nicht von Platte booten, also es muss ja erst ein bisschen was entschlüsseln, um überhaupt booten zu können.
Oh gut.
Und wenn du halt kein Pin dazwischen hast, den du erst eingeben musst und erst dann passiert das, dann.
Dann könntest du den quasi auch sehen, aber dann kannst du ja auch, also was ist denn dann der Use Case, also warum hast du das denn überhaupt? Warum hast du denn überhaupt eine Festplattenverschlüsselung, wenn der Computer durchbootet? Ist ja auch irgendwie Quatsch, oder?
Ja.
Oder sich.
Weiß ich nicht so genau.
Also da hast du Festplattenverschlüsselung, aber wenn dein Computer startet, dann bootet es einmal durch. Das ist, was auch die Handys machen, oder? Ist es dann normalerweise so, dass du dann danach überhaupt keine Möglichkeit mehr hast, dann drauf zuzugreifen. Aber beim Windows ist ja so, du hast ja diesen Recovery-Quatsch und so, das ist ja alles Mögliche noch.
Ja, ja.
Ich glaube.
Ich weiß nicht so genau, was der Use Case ist. Aber.
Na gut, machen wir weiter. Wir haben nicht so viel Ahnung von diesem, genau. Was sie sich dabei gedacht haben.
Ich benutze auch viel zu wenig Windows dazu.
Das könnte ein Problem sein, ja.
Hier.
Rappel.it. Kennt ihr diese wunderbare Webseite?
Vielleicht.
Das ist quasi ein Online wofür steht Rappel? Read.
Replication?
Edit.
Vielleicht?
Nee. Das Rappel, Mann.
Ja, ich weiß was. Dieses, ja.
Und wofür steht es?
Ja.
Read Eval Print Loop.
So. Genau.
Also quasi eine Kommandozeile für deine Programmiersprache, wo du dann quasi Zeile für Zeile irgendwas eingeben kannst und dann siehst du Zeile für Zeile den Output, kann jetzt auch grafische Ausgabe und dann kann man quasi grafisch programmieren in dieser Online-Webseite in Python zum Beispiel. Dann kannst du irgendwie Pygame oder sowas irgendwelche Skripte ausprobieren direkt in der Online in der Online-Shell. Und das finde ich ganz witzig eigentlich.
Voll cool.
Ja. Also ich find's auf jeden Fall ganz nice. Genau, das war meine News dazu. Dafür jetzt haben wir jetzt andere wunderbare News, wenn wir jetzt den Ingo hätten, ja. Oh mein Gott.
Susi ist wieder unabhängig.
Gott sei Dank. Wie sind die unabhängig geworden?
Hoffen also, wir es mal, dass es ihnen gut tut, ja. Also die Historie ist ja, dass sie erst von Novell gekauft wurden, 2004. Mm, dann wurde Novell Tag, von Attachmate gekauft. Dann wurde Attachmate von Micro Focus gekauft. Und Micro Focus hat SUSE dann als in unabhängige Einheit ausgegliedert und es dann an EQT verkauft. Das war erst letztes Jahr.
Okay.
Genau.
Also ist schon ein bisschen rumgereicht worden.
Ein bisschen.
Okay. Aber jetzt ist es vorbei mit dem Rumreichen, oder was?
Ja, genau. Jetzt ist es wieder unabhängig. Die Details zur Unabhängigkeit kenne ich aber noch nicht.
Gibt es eine Unabhängigkeitserklärung dazu, oder so? Es reicht uns jetzt. Wir sind genug rumgereicht worden. Wir sind jetzt selbst wieder.
So. Also der CEO bleibt.
Okay.
Lala, ein bisschen Stühlerücken auf der C-Level, auf dem C-Level gibt es trotzdem.
Okay. Und am Ende bist du unabhängig dann, oder was? Was können die jetzt besser? Können die jetzt irgendwas, wie zeigt sich jetzt diese Unabhängigkeit? Was?
Ja, die Unabhängigkeit wird sich. Ich weiß nicht, dadurch, dass Micro Focus sie ja schon als unabhängige Division aufgestellt hatte, wird sich das vielleicht nicht so unmittelbar zeigen. Abgesehen davon, dass sie halt ihre Business-Entscheidungen freier treffen können. Also wenn du eigenständig bist, hast du eben niemanden mehr, der dir reinredet.
Okay. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dass die auf System D gehen würden oder so. Das könnte man jetzt ohne Probleme machen. Oder... So.
Es steht hier irgendwie auch nichts dazu, wie das jetzt gekommen ist.
Ha.
Gibt es ja nicht einen besseren Link? Heise.
Unabhängig. Heise. Was sagen die? Da. Durch Investor EQT abgeschlossen. Ah, die haben es 2018 angefangen, jetzt fertig.
Ja, aber ach so, EQT ist, an die sind sie zwar verkauft worden, aber da sind sie nicht irgendwo eingegliedert worden, sondern EQT stellt das Geld, damit SUSE wieder eigenständig sein kann. Jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Also sie haben ein GmbH gegründet. Die Blitz 18679 GmbH. Okay. Na gut. Ich verstehe immer nicht genau, was es dann bedeutet, aber hat denn irgendwie OpenSUSE irgendwas außer ihr Betriebssystem? Also haben die
Software hinter sich? Die reiten auch auf dieser Cloud-Welle mit.
Ja, ist schon klar, dass sie auf die Cloud-Welle reiten, aber haben die irgendwie eigene Software, die das maintainen oder so?
Nee. Unwissenheit.
Also ich finde es gut, dass sich das Logo, dass das Chamäleon besser aussieht als am Anfang. Das ist schon ein bisschen retarded aus. Ein bisschen aus wie eine Schildkröte, die aber keinen Panzer hat.
Also sie machen ja, also natürlich auch in Cloud Foundry OpenStack Kubernetes. Ja gut, das ist
ja
halt die Cloud-Quelle.
Ja. Das machen ja alle.
Ja, aber sie machen da, glaube ich, schon ziemlich, sind da schon einer der großen Contributor. Aber ja.
Wo contributen die dann hin? Zu welchen? Wo contributen die dann hin?
Naja, in diese Open-Source-Projekte, die der Markus gerade genannt hat. Dieses Cloud Foundry, dieses OpenStack, diese Kubernetes. Das komische Filesystem.
Ceph oder so?
Ceph, glaube ich, ja. Und alles so Kram. Und durch das, dass sie halt das dann auch noch so als Distro bundeln und dann irgendwie Services drauf verkaufen.
Okay.
Lohnt sich das natürlich schon für sie, irgendwie da halt dann irgendwie einen Ceph-Entwickler anzustellen, der dann halt einfach Ceph-Dinge hackt und so. Und die Bugs ihrer Kunden fixt und so. Also ist glaube ich, schon eine gute Sache.
Ich denke auch.
Ich glaube, die machen schon gute
Dinge. Ich glaube, der Ingo kann da nächstes Mal richtig gut drüber reden. Der kann uns eine Dreiviertelstunde was erzählen, was es beste Dinge gibt von OpenSUSE. Auch beste Sachen. Postgres hat wieder neue Bonus-Features bekommen und jetzt hat es quasi endlich alle NoSQL-Datenbanken abgelöst. Das kannst du einfach immer Postgres benutzen, weil sie jetzt SQL/JSON Parse Expressions haben. Das heißt, du hast quasi eine Möglichkeit, deine JSON-Objekte direkt in deine Postgres-Datenbank zu queryen und das ist alles super schnell und relationelle Datenbank und Gewinn.
Cool, aber das ist wunderschön. Das ging, also du konntest vorher schon JSON in dem Postgres SQL direkt queryen. Ja, ist es jetzt intensiver? Indizieren sie es besser oder weißt du da Details?
Ja, nee.
Ja, nein.
Also es gab in Postgres 9.3 oder 9.2 gab es schon diese JSON Function and Operators und damit konntest du schon ganz cool einfach Sachen als JSON in Textfeld in der Datenbank schmeißen und trotzdem dann in deinen Abfragen damit arbeiten.
Vielleicht ist vielleicht war es das schon und vielleicht ist es schon vor lange und die Leute werden jetzt darauf aufmerksam, dass sie eigentlich gar kein CouchDB oder was auch immer dieser Quatsch, was da gerade aktuell ist, mehr brauchen. Oder MongoDB oder was gibt's noch? Was gibt's noch für NoSQL-Datenbanken?
React,
genau. Oder genau, diese ganzen Dinge, weil es kann jetzt einfach alles Postgres und man muss sich gar nicht mehr drum scheren, irgendwas anderes zu benutzen.
Ja.
Was natürlich positiv ist auf der einen Seite, natürlich auch ein bisschen, man muss natürlich auch ein bisschen schauen, dass man dort auch die Diversität in der Open-Source-Welt weiter noch hat, aber prinzipiell ist es schon eine coole Sache, weil Postgres ja auch von der Lizenz und von der quasi von dem Support und sowas relativ gut aufgestellt ist, auch für Open-Source-Dinge.
Postgres ist super, ja.
Postgres ist super, alle lieben Postgres.
Ja, interessanterweise nicht. Also das überrascht mich immer wieder, weil Postgres bei vielen Leuten immer noch als so behäbiges Riesending gilt, was es mal war. Aber diese andere Seite, dass sie eben viele Features bieten und die in einem sehr guten Reifegrad bieten, wie man sie sonst nur bei kommerziellen Produkten findet und dann im Gegenzug sie bei Postgres sogar noch eigentlich besser aufgehoben sind, weil dann das Gesamtpaket wesentlich runder ist als das, was ich bis in den meisten Fällen bei kommerziellen Produkten gesehen habe. Das wird ausgeblendet.
Ach Mann, ey.
Tja, aber gut.
Aber
Konkurrenz muss sein.
Ja, das ist auch okay. Du kannst immer noch dein Oracle-Müll benutzen, wenn die Leute da irgendwie Lizenzgebühren bezahlen möchten. Oder irgendwie zusammen Kaffee trinken gehen mit dem Oracle-Menschen oder was. Also Postgres ist auf jeden Fall eine wunderbare Alternative für alle Datenbankprobleme. Sowohl relational Datenbankprobleme als auch NoSQL Datenbankprobleme. Schön.
Genau, und wenn wir schon mal auf dem Weg Richtung Enterprise-Software sind, Java 12 ist diese Woche rausgekommen. Die Woche war ja das Java-Land im Phantasialand bei Köln, in Brühl. Und passenderweise ist während dem das Java-Land, die Java-Land-Konferenz lief, auch das Java 12 Release veröffentlicht worden.
Aha.
Aha, genau. Es geht also jetzt Schlag auf Schlag weiter. Also diese Versionsbehäbigkeit, die Java bisher hatte, wird langsam abgeworfen. Und das Interessante oder das Wichtige zu wissen ist natürlich, dass das Java 12 jetzt kein LTS-Release ist. Das heißt, Java 12 ist, kann man so sagen, wirklich nur ein Zwischenrelease. Java 11, was jetzt vorher rausgekommen war, das ist ein LTS-Release, was für einige Jahre supported wird. Java 12, 13, 14, die nächsten, die kommen erstmal nicht. Genau, anscheinend, da habe ich noch keine verlässliche Quelle zugefunden. Es sieht so aus, als wenn alle drei Jahre ein LTS-Release rauskommen soll. Was dann für lange Zeit unterstützt wird.
Macht es jetzt nicht auch Amazon oder so? Die machen das schon, oder?
Amazon hat sich entschieden, auch eine JDK-Distribution zu veröffentlichen. Nachdem Oracle ja gesagt hat, hier, unser Zeug dürft ihr nur noch nutzen, wenn ihr das auch lizenziert. Also insbesondere kommerziell nutzen, wenn ihr es auch lizenziert. Gibt es jetzt auch eine Menge andere Anbieter, die hergehen und sagen, wir bieten ein JDK, fertig paketiert, mit Support an. Und das waren dann erstmal Leute wie IBM, Red Hat und Azul heißen die und das, genau, und ihr JDK heißt Zulu. Und da sind nach und nach immer weitere dazugekommen und Amazon hat dann auch gesagt, sie bieten eins an mit der offensichtlichen Absicht, sicherzustellen, dass Leute auf AWS Java einfach einsetzen können und nicht sich Sorgen darum machen können, welches JDK ziehe ich denn jetzt hier ran.
Okay.
Ja, genau.
Schön.
Java 12, größtes oder eindrücklichstes Features ist in der Syntax, dass es bei den Switch-Statements gibt es jetzt Switch-Expressions, die den Code deutlich verkürzen können. Ja, ist ein Blick wert. Aber bevor man sich mit Java 12 beschäftigt, sollte man erstmal seine Codebasis auf Java 11 hieven. Das lohnt sich.
Damit man auch das Long-Term-Release erstmal eincheckt.
So ist das.
Okay, finde ich auch gut. Schön, schön, schön. Wie ist es mit Android? Welche Java-Version wird da gerade verwendet?
Java 8.
Nice. Was ist gerade nochmal End of Life gegangen?
Java 8.
Nice, läuft bei denen. Haben die auch ein Special Support Package, wo du für immer Java 8 benutzen kannst?
Ich denke ja. Nice. Das Spannende ist ja eigentlich erstmal dort auch nur, dass die IDE und das Toolkit, das Tooling, das braucht ja wirklich Java. Das, was auf Android läuft, auf den Phones, das ist ja kein Java. Also, das ist dann ja die Dalvik-VM, das ist das, was für Android selber gebaut wurde. So, dass auch die Sprache, die man bei Android-Programmierung benutzt, ist zwar Java, aber man programmiert nicht für eine Java-VM, sondern es ist die Android-Dalvik-VM. Das macht das dann noch mal ein bisschen schwieriger, darüber zu diskutieren, welche Version denn da eigentlich gerade eingesetzt wird. Erstmal muss man darüber reden, welche Version braucht das Android Studio. Und zurzeit ist das JDK 8. Ich denke aber mal, die werden für Kompatibilität zu einem aktuellen Java halt sorgen, früher oder später.
Ja, es hilft ja quasi alles nichts, oder?
So ist das.
Immerhin kannst du dann direkt auf 11 gehen.
Mir auch irgendwie ein bisschen egal, solange ich da diese Lambdas benutzen kann und so. Das ist schon gut so für anonyme Funktionen oder so. Kannst du jetzt einfach irgendwie so ein Lambda angeben und das reduziert den Code halt irgendwie massiv und macht es viel lesbarer.
Manchmal.
Ja.
Also es gibt immer
wichtiger Leute, Punkt, ja.
Ja,
wenn man es
übertreibt,
auch nicht mehr.
Man kann alles scheiße machen, das ist irgendwie nicht so. Nicht so das Problem.
Manche Sachen machen es halt einfacher, es scheiße zu machen.
ja,
Ja, ich denke, es wird auch spannend zu sehen, wie schnell Kotlin denn da so als Standardsprache sich durchsetzen kann auf Android.
Was für ein Ding?
Kotlin.
Braucht man das auf Android? Ich bin nicht in dieser Android-Welt.
So ja, nee, Kotlin ist eine Sprache, die entwickelt wurde von JetBrains. Das sind die Anbieter, die hinter IntelliJ, PHP Storm, WebStorm, hinter diesen IDEs stehen, ist das der Anbieter. Und die haben Kotlin entwickelt als statisch typisierte Programmiersprache.
Okay.
Und Google ist dann hergegangen und hat Kotlin geadelt und als Programmiersprache für Android adaptiert, wo vorher es in der Groovy-Szene, was auch eine Sprache für die JVM ist, allerdings dynamisch typisiert, wesentlicher Unterschied zu Kotlin, Hoffnung gab, dass Groovy die Android-Sprache wird und damit Groovy einen kräftigen Schub bekommen könnte, was aber leider nicht passiert ist. Aber
das ist nicht passiert. Ja.
Genau, und schade. Jetzt, und dann hat man einfach so das Gefühl gehabt, alles klar, Apple bringt Swift. Google setzt auf Kotlin und jetzt mal gucken, wie schnell das geht, das nicht mehr das Standard-Java, weil das ist ja der eigentliche Punkt, man will neue Sprachfeatures bringen, damit die Leute besser Apps entwickeln können für die Zielplattform. Und ja, bei Google gärt es da ja aber an ganz vielen Fronten. Also zum einen gibt es Flutter als Cross-Plattform-Framework.
Um sie zu supporten mit Geld, oder? Flutter?
Flutter. mit U. Flutter.
Ach so, okay.
Das und ist ein anderes. Das ist von Google ein Framework für Cross-Plattform-Apps. Ich meine, die Motivation von Google dahinter braucht man sich ja nicht viele Gedanken machen. Es geht natürlich darum, dass sie möglichst weit ihre Werbung ausspielen können. Zum einen gibt's das, was natürlich dieser Core-Android-Entwicklung das so ein bisschen in Schatten stellt. Also wo liegt dann der Hauptfokus von Google, weiß man nicht. Und das andere ist, dass es ja erste Anzeichen dafür gibt, dass Google ein neues Mobile-Betriebssystem bringen will. So, und
für. Wollen Sie das?
Ja.
Wollen Sie das?
Ja, das wollen Sie.
Aha.
Also gibt es die Gerüchte.
Aha, Gerüchte.
Genau, das Fuchsia. Das war. Genau, das ist so. Seit 2017 ist das schon in der Gerüchteküche. Gerücht. Mal gucken, wann es kommt oder ob es kommt überhaupt.
Okay, und was. Also, warum?
Fuchsia hätte dann, also ob das wirklich die Motivation ist, weiß man nicht, aber Fuchsia funktioniert ohne Linux unten drunter. Und sie hätten dann einen Tech-Stack, der sie aus diesem Open-Source-Zwang rauslassen würde.
Das ist natürlich voll praktisch für die.
Das ist für Google vielleicht voll praktisch, für den Rest der Welt wäre es natürlich sehr unschön. Ja.
Das stimmt, ja.
Genau,
dass nicht Leute irgendwelche ihr eigenes bescheuertes Betriebssystem oder sogar noch vielleicht das eigene schaffen zu bauen und das dann, weiß ich nicht, besser zu machen oder so. Ja. Dann fällt quasi CyanogenMod und diese ganzen Themen einfach alle weg. Oder wie heißt es jetzt? Lineage.
Lineage, genau.
Und alles andere und XDR Developers quasi komplett. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber vielleicht kommt es ja auch nie. Das kann ja auch immer noch sein. Das wäre auch vielleicht gar nicht so schlecht.
Tja. Man wird sehen. Ich bin gerade dabei, die Links von den Sachen, die ich gerade angeschnitten habe, mal kurz in die Shownotes zu packen.
Damit solange kann ja der andere Felix über sein neues Case weinen.
Ah, genau. Ist angekommen und so. Ich habe mein Mainboard reingebaut und es funktioniert.
Okay,
toll. Surprise, surprise, ist ein Case.
Es ist ein Case. Also die Aufgabe ist es, Sachen zu beinhalten.
Ja, da kann nicht so viel schief gehen. Es ist eigentlich ordentlich verarbeitet und so.
Ja.
Großes Plus. Das ist nicht immer der Fall beim Case. Da auch so Cases, die dann so ein bisschen billig sind und schon auseinanderfallen, wenn man sie böse anschaut.
Oder halt nicht irgendwie das Metall sauber gemacht, dass man sich
genau,
so verschneidet, quasi
du Schritt 1 schneiden. Ist halt auch nicht so cool. Aber irgendwie das Netzteil, was da halt drin ist, hat so ein Ja, vermutlich so 25 mm Lüfter oder so.
Und so einen winzigen Arschlüfter.
Ja, so ein Arschlüfter halt, echt. Und ja. Er ist nicht laut, aber er ist halt im Vergleich zum irgendwie, ja, 120 mm Gehäuselüfter, den man eigentlich nicht hört, und den Festplatten, die man eigentlich auch nicht wirklich hört, außer es wird irgendwie aktiv viel geschrieben, und dem Mainboard, was passiv gekühlt ist, ist der halt schon
übertrieben laut.
Zu laut, ja. Und ich glaube, den kann man aber, ich habe irgendwie noch nicht gesehen, dass man den tauschen könnte oder irgendwas machen kann, der ist einfach da.
Okay.
Das ist doof, finde ich doof. Die sollen mal irgendwie Cases bauen mit, weiß ich nicht.
Mit ohne Lüfter fände ich gut.
Mit ohne Lüfter wäre voll gut. Oder mit halt, ich meine, es ist ja irgendwie so okay, wenn du so die großen 120 mm, 140 mm Lüfter hast.
Ja.
Die machen ja auch einen Airflow. Und die müssen aber halt, können halt echt langsam drehen und sind dann halt leise und die hörst du dann eigentlich nicht. Tja.
Ich kann das voll verstehen. Laute Lüfter sind nervig. Das kann man einfach, kann man sich sparen.
Die könnt mal, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es gäbe voll den Markt dafür, aber niemand, der sowas baut, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwie niemand so NAS-Computer oder so diese Home-Theater-PC-Dinger haben will mit Lüftern, die halt so scheiße laut sind.
Ja, oder einfach nur mit Lüftern. Ich meine, so ein HTPC muss doch irgendwie, alle wollen das Ding doch ohne Lüfter haben.
Ja, eben, also es gibt irgendwie, also ich verstehe schon, wenn du es, dass es das irgendwie nicht in Rack-Mount gibt, geschenkt.
Ja, das verstehe ich.
Das kann ich irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich es irgendwie scheiße finde und wenn ich das irgendwie cool fände, wenn ich das hier bei mir zu Hause als Rackmount irgendwie einbauen könnte, aber ich meine, okay, geschenkt, aber dass es halt irgendwie selbst in den Cubes und so nicht so ganz hinbekommen. Sie sind halt auch fast da, das ärgert mich eigentlich am meisten. Es hat halt genau dieses komische Netzteil, was halt ein so ein Arschlüfter hat.
Ja, aber den kann man bestimmt irgendwie da rausdrehen oder gegen irgendwas anderes austauschen, ne?
Das, ja, ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut, wie viel Aufwand das ist. Also ich meine, logisch, es geht alles, wenn man genug Zeit aufwendet, glaube ich.
Ja, vielleicht kannst du auch einfach so einen Lüfter kaufen, der irgendwie nicht laut ist. Aber dieses Lüfter kaufen ist eh noch so ein anderes Thema. Es ist absolut unmöglich, einen Lüfter zu kaufen, der deinen Anforderungen genügt. Egal, was deine Anforderungen sind. Also, außer du willst einen sehr lauten Lüfter, dann kriegst du das wahrscheinlich hin. Ja. Aber das ist schon, Lüfter kaufen ist so ein Ding, das habe ich auch nie, also ich habe schon einige Lüfter gekauft, ja. Aber keiner der Lüfter war jetzt wirklich so, okay, das war so, wie die Leute es in den scheiß Reviews beschrieben haben. Ja, so, nee, hörst du überhaupt gar nicht, keine Ahnung, ich habe daneben mein Hamster schläft daneben oder so, ja, also, das alles, das kann nicht sein, oder dieser Hamster ist taub, ja, so, keine Ahnung.
Ja, vermutlich schon, wenn der Lüfter die ganze Zeit läuft.
Ja, also
irgendwann ist er halt taub.
Ja. Naja, das finde ich auf jeden Fall, das finde ich ein bisschen Drama.
Ja, das ist echt ein bisschen Drama.
Lüfter kaufen ist echt ein Riesendrama.
Die einzige Lösung ist, glaube ich, echt halt so ein großes Case zu nehmen, wo du dann halt auch irgendwie so die, was erstaunlich ist, so die großen, was ist das, ATX, die normalen ATX-Netzteile, die bekommst du mittlerweile echt, echt leise. Wenn sie so einen großen Lüfter drin haben, und das irgendwie ein bisschen gut gebaut ist, dann hört man die eigentlich nicht mehr wirklich.
Und dann halt SSDs rein und dann zack, keine Lautstärke mehr.
Ja. Wobei das mit dem Disk zugreifen, dass das dann halt ein bisschen Geräusche macht, das wäre mir jetzt auch noch egal. Aber tja, so ist es halt. Aber ja, da hat auch jeder andere Anforderungen. Also ins Schlafzimmer würde ich mir das Teil irgendwie nicht stellen. Das ist mir echt zu laut.
Ja, das sagt derbe einfach.
Dann auch traurig ist, ich habe mir gedacht, ich kaufe mir irgendwie so ein USB-C Thunderbolt-Dock-Dingsi. Und dann dachte ich, ich will halt so ein cooles mit 10 Gigabit Ethernet und den Powerladen und all den guten Dingen. Ja, das gibt's. Das Problem ist halt, es kostet irgendwie so zwischen $300 and $400, $500.
Das ist ganz schön viel Geld.
Echt ziemlich viel Asche für so ein Dock.
Ja.
Das, ja. Und vor allem sehe ich da halt auch noch so ein bisschen das Risiko, dass es dann vielleicht nicht funktionieren könnte und dann, ja, ist dann teurer Briefbeschwerer.
Mhm, ja.
Weil ich sehe da noch nicht so ganz durch, was all diese Dinge bedeuten, ob das dann heißt, dass mit meinem Dell XPS, was auch nicht mehr das Neueste ist, funktioniert oder nicht.
Ja.
Und dann kaufst du dir halt irgendwie so ein Dock für 300, 400 Euro, irgend sowas, und dann funktioniert es einfach nicht mit deinem Laptop. Das wäre dann halt ziemlich doof.
Das stimmt, das wäre echt blöd. Und was ist, wie machst du es jetzt? Kann man es irgendwie ausleihen?
Gar nicht.
Kann man das irgendwie bei Amazon kaufen und wieder zurückbringen, wenn es nicht funktioniert oder so?
Ja, das kann man bestimmt. Ja, irgend sowas werde ich jetzt vielleicht dann machen. Oder ich kaufe mir halt einfach keins. Und dann habe ich einfach keins.
Das ist ein krasser Cheat-Move, den.
Ist halt nicht so cool, aber tja. Weil wenn wir ehrlich sind, brauchen tue ich das halt nicht.
Aber du hast dieses eine Ding, was 10 Gigabit kann.
Genau, oder so. Ich habe jetzt halt mein NAS, was 10 Gigabit hat.
Ja.
Und jetzt wäre der nächste logische Schritt, wäre halt irgendwie die Clients auch irgendwie auf 10 Gigabit hochzupimpen. Beim Computer ist das ja so, beim Desktop-Computer ist das verhältnismäßig einfach. Da kannst du einfach Karte reinstecken und gut ist.
Kostet auch nicht unendlich viel Geld, das geht schon.
Genau, die sind ja mittlerweile im Preis so irgendwie, weiß ich nicht, für einen Hunderter oder so, bekommst du so eine Karte.
Ja.
Ja, aber für einen Laptop ist das halt irgendwie. Und ich habe mir halt auch mal angeschaut, es gibt halt auch diese, es gibt auch einen USB-C nur Ethernet-Adapter ohne Dock dran.
Mhm.
Der ist aber auch so 200, glaube ich, oder so. Was halt echt, ja, so ein bisschen zu viel ist, einfach nur zum Rumspielen, glaube ich. So ein bisschen zu teuer.
Ein klein bisschen zu teuer dann, ja.
Aber so ist es halt im Leben. Ihr müsst uns jetzt ganz viel Podcast-Moneys irgendwie rüberschieben. Was?
Das Podcast-Money, das geht definitiv in die farbliche Hervorhebung der Editoren im Cryptpad.
Ja, 100% aller eure Podcast-Moneys werden an die farbliche Hervorhebung von Cryptpad geschickt.
Cryptpad-Farben, das interessiert mich nicht.
Doch, du musst das als nachhaltiges Invest sehen, Felix. Das ist einfach, weil wir werden dadurch ja produktiver und können dann noch bessere Podcasts delivern. Ja,
noch schneller, noch mehr Podcasts raushauen, parallel die ganze Zeit.
Einfach. Vielleicht kommen dann auch irgendwann Kapitelmarken.
Ja, das ist mir auch egal. Also man kann sich immer die Sachen wünschen, aber ich will erstmal diese scheiß Farbe haben.
Ja. Ja.
Kapitelmarken stehen dann wieder auf deren Agenda. Wie sollen wir die denn überzeugen? Außer es baut jemand.
Kapitelmarken müssen wir machen. Das ist so ein bisschen das Problem.
Richtig.
Aber es wäre okay, wenn ich irgendwo drücken könnte jetzt. Das war da.
Genau, wir müssen mal. Man müsste mal was hacken.
Irgendjemand müsste mal irgendwie irgendwas bauen. Wie gesagt, mir wird schon reichen, diese scheiß Farbe.
Ja. Du kannst ja mal hacken. Du hast ja Zeit.
Ich hab gesehen, das JavaScript, das kann ich lernen.
Ah, das kannst
Gerücht,
du lernen.
Gerücht.
Write-only-Code, das ist leider. Da kann man nichts machen.
Das ist echt traurig.
Das ist Purr der Neuzeit einfach. Der Code ist leider abgeschlossen. So, meh.
So.
Aber noch andere traurige
Sachen. Ah ja? Wollt ihr auch weinen oder? Seid ihr wunschlos glücklich im Leben?
Nee, was ist hier?
Ich habe nichts zum Heulen mitgebracht. Ich könnte ein bisschen über Dell heulen, aber.
Okay,
ja,
erzähl doch mal
ganz kurz
von der Dell-Problem.
Naja, wenn man Pro-Support kauft, so Service on On-Premise Next Day, dann heißt das bei Dell nicht unbedingt, dass man Service On-Premise Next Day bekommt.
Natürlich sondern nicht. Next Day von irgendeinem Tag.
Nee, die weigern sich ganz, ganz lange, das überhaupt, da überhaupt drauf einzugehen und fragen 50.000 Sachen ab und fordern ein, dass man ganz viele Sachen macht. Dabei schließt man ja vielleicht sowas auch ab, weil man selber nicht die Kapazität hat, sich darum zu kümmern oder im Zweifelsfall gar nicht das Know-how hat, sich in der Tiefe darum zu kümmern, warum das scheiß Ding gerade nicht funktioniert. Sondern man will einfach, dass da ein Techniker kommt und danach guckt.
Das deswegen fixte.
Schließe ich pro Support on Next Day ab und zahle dafür auch einen ordentlichen Aufpreis. Naja, gut. Das ist, wird in die nächste.
Die Frage ist, dürfen die das?
Ja, das ist eben dann das andere Fiese. Es steht irgendwo in den kleinen gedruckten wahrscheinlich drin.
Wir dürfen sehr viele Fragen fragen.
Ja, oder es ist ja nicht, Fragen ist ja völlig in Ordnung, aber dieses, nee, dann machen Sie jetzt auch erst das, bevor wir weitermachen. Nee, da kann ich Ihnen das nicht helfen, bevor Sie das nicht gemacht haben. Ja, und dann kommt es irgendwann, ja, nee, da müssen Sie jetzt Windows neu installieren, bevor wir hier weitermachen können. Ja, was?
Bitte, was?
Kannst du da nicht einfach immer sagen, hab ich gemacht, geht immer hab noch ich gemacht. Nicht?
Jetzt führen Sie bitte dieses Programm aus.
Habe ich gemacht.
Okay, hab ich gemacht. Wäre die nächste Strategie, ja. Genau.
Also, ich meine, ja, also.
Ich habe hier eine virtuelle Maschine.
Können ja fragen, aber schlussendlich. Ja.
Ja.
Ja. Und sonst kannst du das Geld vielleicht ja einfach in so ein Ersatzgerät. Also du kannst es auf die Seite legen, du kannst ja irgendwie Ersatzgerät.
Genau, das ist so für die nächste Kaufentscheidung ist es einfach, man kauft das nicht mehr, sondern plant direkt mit einem ein Ersatzgerät zu kaufen, ja.
Ja, einfach so Next Day, das kostet ja irgendwie nur 50 Euro mehr oder so und dann ist es ja schon am nächsten Tag. Oder am gleichen Tag noch sogar, wenn du früh genug Probleme hast mit dem.
Ja, genau.
Ja. Okay, das heißt, Premium-Support bei der ist schon nicht fragwürdig. Premium.
Ist definitiv nicht fragwürdig. So da also, lohnt sich es eher, sich einen Dienstleister zu suchen, der für einen dann sich darum kümmert, dass dieser Premium-Support auch eingehalten wird oder so ein Kram. Das ist, quasi dein also das Rundum-Sorglos-Paket, was da so dran steht, wenn man einen Dell kauft, das bekommt man damit nicht.
Das ist nicht in Ordnung.
Nein, da funktioniert, jetzt muss ich doch ein bisschen in diese Fanboy-Ecke gehen, wo du mich vorhin hindringen wolltest, Felix. Das Sorry. Funktioniert mit hier dem mit dem Apple Care deutlich besser.
Okay. Das ist ja in Ordnung. Also wenn quasi.
Ja, genau, den stellt man halt das MacBook dahin und dann kümmern die sich darum, dass das wieder geht. Ja.
Aber da hast du ja auch kein Linux installiert oder so ein Scheiß.
Ach so, ja. Auf dem Dell reden wir jetzt auch nicht über exotisch. Das ist nicht mein Dell, sondern ein Dell, um den ich mich kümmere. Das ist ein Windows, wo Office drauf gemacht wird.
Vielleicht ist es zu krass einfach.
Ja.
Kannst du wieder das Office deinstallieren? Da kennen wir uns jetzt nicht mehr daraus. Na gut.
Gut.
So, was haben wir noch?
Dinge zu lesen haben wir.
Dinge zu lesen. Wir haben so viele Dinge zu lesen. Okay.
Ich habe so viele Dinge gelesen.
Hast du so viele Dinge gelesen? Warum machst du sowas?
Ein Traum. Hast du gerade Semesterferien oder was da los?
Nee. Lustigerweise nicht. Und ich bin trotzdem voll gut zum Dinge lesen. Ich habe Bücher angefangen zu lesen. Und
musst du irgendwie eine These schreiben oder so?
Nee, einfach. Ich hatte Muße, Dinge zu lesen.
Krass.
Soll ja mal vorkommen. Genau, und der erste Blogpost hier ist auf gnu.org und er wurde uns empfohlen von Hörern.
Von welchen?
Von Hörern. Oh, jetzt fragst du mich Dinge. Das müsste ich nachschauen, das kann ich bestimmt noch nachreichen. Auf jeden Fall ist er geschrieben vom guten Richard Stallman, unserem YouTube-Coverboy. Und es ist ziemlich lustig eigentlich.
Okay, um welches Thema geht es denn? Also ich kann es mir schon irgendwie ein bisschen vorstellen, aber geht es genau. Um proprietäre Software?
Es geht um proprietäre Software.
Ah, ich hab's gewusst.
Das hast du gut geraten. Und zwar geht es darum, es gibt ja diese Install-Fests.
Was
wo
ist
man
ein
halt
Install-Fest?
So, da geht man halt so hin mit seinem Laptop und sagt, mach da mal freie Software drauf und dann installiert dir irgendjemand so ein Linux drauf meistens.
Okay.
Das ist eigentlich eine coole Sache.
Echt? Gibt's das? Das habe ich noch nie gesehen.
Das bei uns, glaube ich, nicht so, aber gerade so USA und so ist das, glaube ich, schon noch so ein größeres Ding. Das ist so ein Installfest und er schlägt jetzt hier vor, ja, aber das ist ja voll doof, dann installieren die Leute dir ja so ein Ubuntu drauf und das hat dann ja nicht freie Treiber und dann gehst du ein Deal mit dem Teufel ein. Und er findet das, obviously, er ist ja Richard Stallman, er findet das nicht gut, es geht gar nicht.
Er ist dagegen.
Genau, er ist dagegen. Und sein Vorschlag ist jetzt, man könnte so ein Devil, also ein Teufel machen, vielleicht so mit einer Maske und vielleicht Fake Horns oder so, der dann da ist und der dann die nicht freien Treiber für dich installiert. Und dann kann man irgendwie so die Entscheidung, also die normalen Leute installieren dir da halt dann nur die freie Software, die wirklich freie Software.
Ja.
Und wenn du irgendwie etwas nicht freies installieren willst, dann musst du halt einen Deal mit dem Teufel machen und der installiert dir dann die nicht freie Software. Und es ist echt albern. Es ist nicht so lang, kann man gut mal nebenbei lesen.
Oh mein
Gott. Und es ist ziemlich lustig geschrieben und die Ideen, dass die er hier hat, ist bisschen absurd. Also einerseits hat er ja ein bisschen recht, aber andererseits, naja, schwierig.
Klar, man kann das schon alles immer so sehen, aber man muss nicht zwangsläufig.
Er geht halt einfach irgendwie noch immer so zwei Schritte weiter als andere.
Ja.
Was
fair ist, weil er ist Richard Stallman, also ich meine, der darf das.
Er muss das. Ich meine, für das haben wir einen Stallman, glaube ich.
Genau, dafür ist er Stallman.
Dafür
man muss ihn nicht mögen, aber man muss ihn wenigstens seine Meinung akzeptieren.
Genau. Und es ist sehr lustig geschrieben.
Okay.
Dann jemand, der auch immer lustige Dinge schreibt. Linus Torvalds.
Ha, Linus Torvalds. Hat er mal wieder irgendwas geschrieben? Mhm. Oder ist das schon länger her?
Das hier schon ziemlich lange her. Das von 2000. Also 19 Jahre.
Ah, das ist schon ein bisschen länger her.
Das ist schon... Ja, jetzt schon, wie der Mail schreibt, schon so ein bisschen lustig. Und zwar geht es irgendwie so um Kernel-Debugger, ob man die will oder nicht.
Okay.
Und Linus findet halt, ja, das ist halt doof.
Kannst du mit printf machen oder was?
Ja, nee, weil, ja, also die Argumente für einen Kernel-Debugger sind ja dann so irgendwie so, ja, du kannst es dann halt irgendwie einfacher debuggen und es braucht weniger Zeit und es geht halt weniger lang, irgendwie neue Features zu bauen und so.
Mhm.
Und dann findet er so, ja, und jetzt müsste ihm jemand mal erklären, warum das schlechte Dinge sind, dass es lang geht, ein Feature zu machen oder dass es schwierig ist, Code zu schreiben für einen Kernel. Und so.
Achso, er sagt, es ist total easy, Code für den Kernel zu schreiben, oder was?
Nee, er sagt, es ist schwierig und es ist gut so.
Ja.
Nice.
Das muss so sein.
Witzig. Okay. Kann man so sehen, würde ich sagen.
Ja, kann man so sehen, ist.
Das hält quasi die Hürde hoch genug, dass nicht irgendwelche Eierköpfe kommen und hier einfach Kernel-Hacking machen.
Ja, also wo kommen wir da hin, wenn irgendwie jeder hier was zum Kernel beiträgt.
Das wäre
furchtbar. Verrückt. Wo kommen wir auch hin, wenn die Leute das Zeug dann debuggen können und dann irgendwie ihre Dinge korrekter schreiben können? Also es ist
ekelhaft.
Es geht gar nicht.
Absolut disgusting.
Ja. Das ist auch so ein Unikat. Dieser.
Schön.
Dieser Linus Torvalds.
Linus Torvalds auch wunderbar. Aber war das noch zu seiner Zeit, wo er noch angry war? Jo.
Ja, das war...
Das heißt, es ist einer von den Guten. Jetzt ist er hier so eine...
Genau, das Mail...
Farce einfach, ja.
Das Mail endet halt auch mit irgendwie because I'm a bastard and proud of it, Linus.
Tja, das war's.
Das, halt,
das war Vergangenheits-Linus und jetzt hier aktueller Gegenwarts-Linus.
Angry Linus. Linus.
Angry Linus, ja.
Das ist wie Angry Birds, aber halt mit Linus.
Total, ja, klar. So, okay. Weiter.
Dann haben wir noch, das könnte eigentlich auch ein Blast sein. Zwar haben wir ja über dieses E-Voting gesprochen und wie Leute auf Twitter und so gesagt haben, die sich das angeschaut haben, gesagt haben, das ist aber doof und so. Und jemand war diese Sarah Jamie Lewis, die irgendwie so Kryptografie-Kram macht und so.
Irgendwas mit Computern, oder?
Ja, irgendwas mit Computer und Kryptografie und so. Und die hat da irgendwie wohl Ahnung von.
Versteht da wohl eh keiner.
Und es ist natürlich voll doof, wenn Leute, die so Ahnung von Kryptografie haben und so deine kryptografischen Systeme anschauen und so sagen, ekelhaft. Scheiße, ist ekelhaft, was ihr da macht. Und dann hat der Betreiber dieses E-Voting-Systems halt so gesagt, ja, so inoffizielle Quellen auf Twitter sagen irgendwelche Dinge. Das ist doch, kann ja jeder kommen.
Das kann jeder sagen.
Und dann ist sie irgendwie hingegangen und hat irgendwie so ein offizielles Paper geschrieben und gesagt, da hier wissenschaftliche Publikation, euer Scheiß ist halt Scheiß.
nice.
Und das konkrete Ding hier, worauf sie eingeht mit noch zwei Co-Autoren, ist irgendwie so, dass es möglich ist, also dass es kryptografisch möglich ist, dass sie sagen, sie haben keine Dinge gefälscht, aber der Betreiber kann halt trotzdem Votes fälschen. Also der kann halt irgendwie sagen, ja, es lief alles gut und dann kannst du das von außen, sieht das auch alles tipptopp aus, aber sie haben halt trotzdem irgendwelche Votes gefälscht und das ist halt...
Das ist nicht gut.
Das ist halt nicht so gut und es haben auch irgendwie andere Leute unabhängig von ihnen herausgefunden, dass es wohl so ist und es ist halt so, es ist halt kaputt.
Und jetzt kann man nichts mehr dagegen machen, oder was? Sind wir gefickt, ja, oder was willst du damit sagen?
Man könnte es halt vielleicht flicken oder so, aber da haben wir ja schon drüber geredet. Es ist ja halt auch so ein bisschen ein generelles Problem von E-Voting, dass es,
dass es nicht so einfach ist.
Ja. Ja, es ist nicht so einfach und es ist nicht so die schleuste Idee, das halt irgendwie in E-Voting zu machen.
Ach so, E-Voting, E-Voting
generell ist halt nicht so eine gute Idee und wenn man es dann noch scheiße macht, es wird halt nicht eine bessere Idee.
Am Ende immer noch eine scheiß Idee, oder was?
Ja, aber es ist halt unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht man es gemacht hat, aber ja.
Die Idee bleibt immer noch gleich schlecht.
Die Idee an sich ist schlecht und dann hat man es auch noch schlecht gemacht.
Aber was ist, wenn wir es in der Blockchain machen?
Tja, next.
Ist okay.
Geht na gut, gar nicht.
War ein Versuch wert. Was ist, wenn wir Computer wählen lassen? Dann haben wir diesen bescheuerten Menschen nicht mehr.
Die einzige Ding, die ich akzeptiere, wäre, was, wenn John McAfee das mit Blockchain und AI baut? Dann vielleicht.
Ja.
Dann können wir nochmal drüber reden. Vorher.
Okay, wir müssen erstmal warten, bis er Präsident ist und dann für immer Präsident bleibt, weil er einfach dieses Gesetz abschafft, wo das er nicht mehr Präsident sein darf.
Genau.
Das finde ich doch nice. Okay.
Dann.
Was haben wir hier? Biohackers and Cold Markers. Das muss auch schon eine längere Story sein, ne? Länger her. Erzähl mal.
Ja, das ist auch schon länger her. Das ist 2017. Und grundsätzlich geht es darum, DNA ist ja irgendwie so, sind diese DNA-Stränge.
Quasi ein Stück Datenbank.
So kennt und das ist ja irgendwie, dann gibt es so ein Sequencer normalerweise oder so, was, glaube ich, das Ding ist, was dann irgendwie einliest. Und grundsätzlich liest du da halt irgendwie Daten ein. Und sind halt, ja, wenn man Daten von irgendwo einliest, dann hast du halt irgendwie immer das Problem, dass du untrusted Input hast. Halt wie bei deiner publiken Webseite, wo du halt irgendwie so ein Textfeld hast und Leute Dinge reinschreiben können. Die meisten Leute werden halt irgendwie normale Dinge reinschreiben, aber irgendjemand wird halt auch
nicht normale Dinge
Scripting versuchen oder SQL Injection oder. All die guten Dinge, die halt auch funktionieren. Und das Gleiche kann man halt mit DNA machen, weil die wird ja dann halt irgendwie auseinandergenommen und eingelesen und es ist auf einem sehr theoretischen Level, aber sie haben halt eine DNA gebaut, die die Software, die dahinter halt nachher die DNA wieder ausliest, halt irgendwie, ich glaube, einen Buffer-Overflow ausnutzt, um die Software, die halt zu own. Und das ist halt schon ein sehr interessantes Konzept. Und war eigentlich klar, dass das passiert, dass man das machen kann. Und die haben das mal so ein bisschen auf einem noch sehr theoretischen Level, also weil sie haben irgendwie die Software, die das ausliest, halt genau gewusst, was das für ein ist. Und sie haben, glaube ich, sogar den Buffer-Overflow halt noch selber irgendwie geschaut, dass der genau am richtigen Ort ist und so, dass das alles aufgeht. Aber grundsätzlich ist das halt einfach so ein bisschen eine Frage vom Aufwand halt herauszufinden, wo wird diese DNA eingelesen und auf welchem Software-Stack und was für Bugs hat der und wie können wir die ausnutzen und wie bauen wir halt eine DNA, die genau diese Bugs triggert und wir irgendwie eine Remote Shell auf dem Ding bekommen oder so. So, Zukunft, fuck yeah.
Ah, okay. Also sie nutzen irgendwie eine Schwachstelle in dem Compression-Algorithmus, Fast-Q und Buffer-Overflow zu erzeugen.
Genau, das Problem ist ja, dass du, wenn du DNA ausliest, halt sehr, sehr viele Daten meistens generierst.
Ja.
Und die irgendwie kleiner bekommen musst, weil du möchtest du ja irgendwie
speichern. Du willst nicht die Buchstaben einzeln speichern.
Ja, also genau. Du willst halt nicht terabyteweise speichern, wenn du nicht musst. Und darum versuchst du da irgendwie Compression drauf zu machen.
Und die wurde dann gefickt quasi.
Genau. Und das nicht haben sie halt eine DNA gebaut, die genau die Schwachstelle darin triggert.
Okay. So, ich habe was über Performance-Charakteristiken von ARM und Intel-CPUs. Und das ist ein relativ kurzer Artikel, der beschreibt Funktionen, kryptografische Funktionen, die verschieden implementiert werden können. Zeigt dann diese zwei Funktionen, wie schnell die auf den verschiedenen Architekturen sind. Und da stellt sich heraus, dass quasi diese beiden Funktionen sich komplett unterschiedlich verhalten auf ARM und auf Intel-CPUs. Und er beschreibt, warum das der Fall ist und warum das ein Problem sein kann, beziehungsweise halt auch eine Opportunity, um deinen Code zu optimieren. Hier sind es keine kryptografischen Funktionen, sondern also Pseudo-Zufallszahlengeneratoren. Und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass es quasi, du hast hier eine Funktion Y-Hash, also WY-Hash, die ist auf einem Skylake 0,5 Millisekunden, auf einem ARM, Skylark, ARM-CPU braucht die 8,8 Millisekunden und dann gibt es hier Split-Mix, die braucht 0,6 Millisekunden auf dem x86 und 2,6 Millisekunden auf dem ARM-CPU. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Aber es heißt halt auch, dass ARM ganz schön shit ist immer noch. Aber das hatten wir gleich schon ein paar Mal drüber geredet.
Ja,
dass das alles noch nicht so richtig weit ist. Und Dennis Torvalds hat ja gesagt, solange man jetzt irgendwie nicht auf einen Raspberry Pi hat, so einen ARM, dann geht da nichts.
Ja. Ist vor allem nicht sehr, das ist für genau diese zwei, wie heißt
es? Funktionen.
Function Calls.
Ja. Funktionsaufrufe.
Funktionsaufrufe, Dinger. Was ja irgendwie halt irgendwie nur ein kleiner Teil ist und es ist wohl so, dass halt auch nicht alle ARM-Prozessoren genau gleich gut. Also er hat ja unten auch diese Updates geschrieben.
Ja.
Wo Leute halt sagen, so ja, es gibt halt aber auch zum Beispiel diese Thunder X2.
Und der kann Prozessoren, es
die
oder so.
Im Servermarkt recht groß sind, die wohl zum Beispiel, es steht halt nicht besser, es ist vastly different.
Mhm. Verhalten sich anders.
Sind, ja genau, verhalten sich anders, was auch immer das heißt.
Anders halt.
Ja, genau. Aber ja, schlussendlich hast du ja, also, ja, schlussendlich ist hat man bei AMD 64 halt auch Jahre damit verbracht, den Scheiß zu optimieren.
Das stimmt, während, das ist schon ein bisschen länger her alles.
Genau, während bei ARM das halt irgendwie noch nicht so lange im Verhältnis, also ja, auch vermutlich schon ein paar Jahre, aber halt noch so ein bisschen weniger. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Problem, was sich mit Zeit löst. Und wenn halt mehr Zeug auf ARM läuft, dann werden halt auch Compiler und so besser.
Hoffentlich.
Die dann halt hoffentlich deine Funktion in Calls umschreiben, die halt schnell auf einer ARM-Plattform sind, beziehungsweise die Dinge selber werden ja vermutlich auch schneller. Hoffen wir.
Hoffen wir es. Hoffen wir es mal. Ah ja. So.
Gut.
So noch.
Ich habe noch ein Leseflu, und zwar ein dickes Leseflu war das. Ich habe das NSA, das Nationale Sicherheitsamt von Andreas Eschbach gelesen. Was kürzlich rausgekommen ist, und es ist ein sehr lesenswerter Roman. Es ist so eine Dystopie, eigentlich keine Pi, weil es im Dritten Reich spielt, und zwar ist das Setting das
alternative
Zeitfolge, und zwar wurden Computer 100 Jahre früher erfunden. Und das hatte zur Folge, dass die Nazis halt schon die ganze Technologie, mit der wir heute uns so rumschlagen, zur Verfügung hatten, inklusive eben der Datennetze und der Mobiltelefone, die ständig mitprotokollieren, wer sich wo aufhält und so. Ist sehr lesenswert. Ich denke, jedem, der sich mit Technologie gerade beschäftigt, steckt da nicht viel Neues drin. Es führt einen aber nochmal sehr gut vor Augen, warum es kritisch ist, mit gefährlicher Überwachungsinfrastruktur zu experimentieren, weil man nie weiß, in wessen Hände es gerät. Und das auch vor diesem Hintergrund für die Demos am Morgen. Diese Überwachungszensurinfrastruktur, die da infolge der Upload-Filter entstehen könnte, das mag sein, dass die Politiker das alles nicht im Sinn haben, die das heute beschließen. Das Gefährliche ist eben, dass sobald es einmal am Platz ist und dann in 15 Jahren die Mehrheitsverhältnisse doch ins sehr unschöne kippen, die dann einfach Instrumente an der Hand haben, mit der sie sehr viel mehr Schaden anrichten können, als es bereits vor 60 Jahren der Fall war. Oder sind ja mittlerweile fast 70. Ja. Ja, genau. Deswegen sehr, sehr lesenswert. Und es liest sich auch gut. Also Eschbach ist ja auch ein Autor, der sehr angenehm schreibt, und für die Leute, die nicht gerne selber lesen, gibt es das auch in vorgelesener Form.
Ja, selber lesen lassen.
Genau, von Laura Marie. Aber da habe ich noch nicht reingehört, das hört gerade jemand aus meinem Bekanntenkreis, da wollte ich mal reinhören. Die ist noch nicht weit gekommen.
Aber das reicht ja meistens schon die ersten paar Minuten, um dann darum zu sagen.
Ach so, okay. Doch, es soll auf jeden Fall gut anhörbar sein. Doch, das schon.
Okay, ja. Das ist doch schon mal was. Das ist ja auch immer wichtig. Also ich finde, besonders bei Hörbüchern, da kommt es viel auf die Spreche drauf an.
Ja, genau. Der Ausgang ist irgendwie seltsam, aber das ging mir schon bei 1 Billion Dollar so bei Eschbach. Vielleicht ist das sein Ding.
1 Billion Dollar.
Ja, auch sehr lesenswert, das Buch. Aber das wäre ein anderer Pick.
Nazis werden genug am Ende.
Ich lasse das sagen. Jetzt mal offen.
Keine Spoiler, keine genau, keine Spoiler, genau sorry. So.
Keine Spoiler, wollen wir nicht hier. Genau.
Okay.
Aber Picks wollen wir hier.
Picks. Thanos.js.
Genau, du hast ja gesagt, du willst nicht so viel JavaScript machen.
Aha, aha.
Und erzähl für das mehr. Gibt es das Thanos.js, und das kannst du installieren.
Okay.
Und dann kannst du snap minus fingers minus minus with gloves aufrufen. Und dann sind 50% deiner Files weg. Das heißt, du hast 50% weniger Projekt. Was eine gute Sache ist, weil weniger Code, weniger
Bugs. Stimmt,
und
so. Yep.
Genau.
Ich würde es cool finden, wenn er wirklich syntaktisch korrekt die Hälfte deiner Zeilen löschen würde. Ja, also dann passiert halt einfach nur die Hälfte der Sachen, ja. Aber trotzdem kannst du es noch aufrufen. Ob es noch Sinn ergibt, wäre eine andere Frage. Das fände ich
ganz cool. Das wäre ganz lustig. Ja, das machst du nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wenn du diese Dinge ausführst, ob überhaupt irgendwas passiert, wie weit er das getrieben hat. Vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Webseite. Aber ich finde das Konzept recht lustig, dass es einfach so die Hälfte der Files zufällig löscht.
Da gab es doch dieses eine Kunstspiel, wo du auch so ein, das war Space Invaders oder sowas, und dann konntest du auch deine Files abschießen. Oder du könntest nicht schießen, aber dann könntest du auch nicht gewinnen. Deswegen muss man sich entscheiden, was man möchte. Okay. Was haben wir noch für Picks? Ah, ich. Zum Glück erkenne ich meine Farbe hier direkt. Ah, das ist meine Farbe. Und zwar obligatorische Nixos Pick. Eine tolle Sache, die man mit Nix, mit dem Nix-Paketmanager machen kann, ist ein Feature namens Nix Shell, was eine Art Entwicklungsumgebung in einer Box, in der Box quasi bereitstellt. Du hast eine Datei, die dein komplettes System, dein komplettes deine komplette Entwicklungsumgebung beschreibt, und die kannst du jemanden anders geben, und wenn der dann diese in den Ordner geht und Nix Shell macht, dann bekommt er genau die gleiche Entwicklungsumgebung, wie du sie hast. Das ist quasi dieses, genau, Programmiersprache hat hier einen eigenen Paketmanager, und das treibt es quasi für diese Entwicklungsumgebung. Also bei Python hast du ja dann den Pip-Paketmanager und virtualenv, um genau so eine virtuelle Umgebung zusammenzustecken. Und das gibt's halt für Ruby gibt's ja da, weiß ich nicht, wie heißt es da?
Gems.
Gem, glaube ich, dass du es da direkt in, dass du es auch lokal speichern kannst, und dann mit Gem-File-Log oder sowas kannst du es dann ja auch locken, und irgendwie kann man da bestimmt auch so ein virtuelles Umgebungszeugs machen. Sowas gibt's halt auch für ganz viele andere Sachen, und mit dem Nix-Paketmanager kannst du quasi alles combinen und hast immer das gleiche Setup und kannst in verschiedenen Programmierumgebungen dich verschieden verhalten, ohne dass du dich jedes Mal verkrebeln musst. Und das ist eigentlich eine coole Sache und relativ einfach auszuprobieren, und eins von den coolen Killer-Features, die Nix als Paketmanager mitbringt. Der Artikel beschreibt es so ein bisschen.
Cool.
Was haben wir hier? Oh, wessen Farbe ist denn das? Emacs Gameboy Emulator.
Genau, und zwar der E-Boy. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, Emacs kann alles. Und das neueste Ding, was er halt kann, ist, es gibt einen Gameboy Emulator in Emacs.
In Lisp geschrieben dann, oder was?
Vermutlich.
Hoffentlich.
Ja, hoffentlich, ja. Sonst wird es ja vermutlich nicht als Emacs-Plugin in Emacs laufen.
Ja,
also sieht gut aus. Ich jetzt schon. Ja.
Wenn du mal, das ist aber auch cool, wenn man quasi mal so ein bisschen sehen möchte, wie so ein CPU-Emulator funktioniert, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen, weil das ist relativ cool, relativ easy beschrieben. Lisp ist jetzt auch nicht so schlecht zu lesen, wenn man die Klammern so ein bisschen überschauen. Ist nice.
Ja, ist
wunderbar.
Schon ziemlich cool. Und dann noch das ThinkPad X210. Und zwar es gibt ja viele Leute, die mögen voll diese ThinkPads.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, ist ja irgendwie voll die geile Hardware, aber die sind ja, gerade so gewisse Modelle sind ja mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen und
von Mainboard und CPU aus.
Ja, die sind so ein bisschen alt und dann, ja, ist halt ein bisschen schade. Und jetzt gibt es so Firmen, die bauen die halt in so ein original altes ThinkPad, weil die halt so replaceable sind, weil man die halt so auseinandernehmen kann und so, bauen die dir halt irgendwie ein einigermaßen up-to-date Mainboard rein und irgendwie neue CPU und halt ordentlich RAM und was man halt von einem Laptop heute so erwartet, was es alles kann.
Mhm.
Und kann man sich irgendwie so fertig bestellen, so entweder als Mainboard und man bastelt es dann selber zusammen oder auch als fertiger Laptop. Darum dachte ich, pick ich es hier mal.
Also das ist ganz cool. Ich habe einen Kumpel, der hat sich das jetzt einfach gekauft. Er hat auch irgendeinem random Guy in at qq.com Geld überwiesen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich werde berichten von ihm, wie das gelaufen ist, wie gut es funktioniert. Aber die Hardware sieht natürlich schon sehr cool aus, weil es ja ein ThinkPad ist. Und die Hardware, die drin ist, sieht auch ganz gut aus, weil es schon echt modernes Gerät drin ist. Ja, und ich glaube, Preis war irgendwie $1,200 oder $1,337 vielleicht. Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Und das ist halt das ThinkPad-Umbau-Forum. Und das ist quasi einer, der das macht. Das ist schon witzig auf jeden Fall. Okay.
Super.
Ich glaube, wir haben es, oder?
Ja. Wieder eine schöne Runde Folge. Genau. Irgendwelche schließenden Schlussworte, abgesehen davon, gehen morgen zur Demo, bitte.
Bitte, geht morgen zur Demo. Tut was für euer Internet, ansonsten ist es weg. Und das kann man nicht wieder zurückholen. Außer ihr mögt kein Internet. Solltet ihr natürlich nicht zur Demo gehen. Obwohl, vielleicht doch. Oder nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also,
auf jeden Fall immer
bastelt schöne Filter, ja, schöne Schilder.
bastelt schöne Filter. Das ist wunderbar. Ein wunderschönes Wort zum Samstag.
Das, so sieht's aus. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und viel Spaß.
An der Demo?
Das auf jeden Fall.
Ah, am Gerät war es.
Das auch.
Bastelt schöne Filter.
Bastelt schöne Filter.
Sehr gut. Also, ciao zusammen.
Ciao, ciao. Tschüss.